Schwingemann.
Carsten Schwingemann.
Beistiefel ist in der Haus. In der Haut.
Pille am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, ganz klar, ich habe alle technischen Geräte ausgestöpselt. Alle. Also, alle komischen Alexa-Dinger. Also, das Ding ist sowieso tatsächlich im Müll gelandet. So, also hier ist alles vorbereitet für eine ganz runde Pille. Eine ganz runde. Vielleicht auch eine lange. Vielleicht auch eine längliche. Und wenn wir bei länglichen Dingen sind, dann sind wir natürlich jetzt genau an der richtigen Stelle, den Mann zu begrüßen, der jetzt in München schon mit den Hufen schacht, in seinem Innenhof des Grauens. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
Der lange Mike Stiefelhagen, ja, hier ist er. Oh. Ja, Hallöchen, lieber Carsten. Ich hoffe, Alexa ist auch vorbereitet auf die Folge heute. Wir haben ja so viel Feedback da draußen bekommen, dass die Leute wie ich einen Lachanfall hatten. Also da hat einer geschrieben, er hat unsere Folge auf dem Traktor gehört, das war vom Traktor gefallen, weil er nicht mehr konnte vor Lachen. Also ich glaube, da hast du vielen Leuten eine Freude gemacht.
Ja, das freut mich, dass ich, also so, das Ding ist tatsächlich, also vielleicht muss ich meine Emotionen etwas zügeln, aber das Ding ist tatsächlich gestern Abend im Müll gelandet. Stellt euch folgende Situation vor, ich sitze also ganz gechillt im Wohnzimmer und habe irgendwie meinen Laptop auf dem Schoß und mache ein bisschen was für College, recherchiere ein bisschen hier über Spencer Rattler, tralala. Und plötzlich aus dem Badezimmer Verkehrsfunk in einer Lautstärke schon wieder, dass ich gedacht habe, so, Alter, was geht ab, das Ding? Ich habe keine Ahnung. Im Badezimmer ist ja keiner. Also das ist ja sprachgesteuert, aber wenn keiner da ist, kann es ja nicht losgehen.
Kurz behind the scenes. Ich habe mich so erschrocken bei der letzten Folge, weil ich hatte auch nebenbei einen Tab offen von ESPN, als wir die Folge aufgenommen haben. Und plötzlich, so 5 Minuten vorher, kam bei mir ins Ohr auch irgendjemand, der was erzählt hat. Und ich habe bestimmt 30 Sekunden gebraucht, um zu suchen, welches Tab das ist, dass jetzt da irgendjemand reinredet. Und dann, 2 Minuten später, fragst du mich, was war denn jetzt das schon wieder für ein Geräusch? Und ich dachte, habe ich schon wieder irgendwas offen, was du jetzt auch hörst? Also ich dachte auch erst, ich bin schuld.
Das aber Problem bei ESPN kenne ich.
Es war zum
da musst
Glück
du oben Alexa. Bei Videos mute. Weil
Aber weißt du hast hier so viele Tabs offen und irgendwann vergisst du wo und dann suchst du und das war.
Und dann geht nämlich eine Werbung los. Ich hatte letztens, als wir die vorletzte oder also vor 2 Wochen die Folge aufgenommen haben, hatte ich immer irgendeine Bodenmarkierungsfirma, die bei ESPN vorgeschaltet war. Es ging mir so auf den Sack, während du geredet hast. Bodenmarkierung.
Mir hat irgendein Kommentator reingeschrien, Touchdown, irgendwas. Ich so, yo. Ja, das passiert, wenn man einen Podcast aufnimmt.
Ja, das kann alles. Also wenn wir so Chaos, also wir sind ja, also für die Älteren unter euch, wir sind ja eigentlich Radio Powerplay. Jetzt kommt Mike, hey, Radio Powerplay.
Ist das wieder irgendein 80er-Jahre-Ding?
Entschuldige bitte, ey, das ist einer der wenigen guten Filme mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Radio Powerplay. Ja, jetzt musst du kurz überlegen. Ist mir egal. Ich habe heute ein bisschen schlechte Laune,
Und das, obwohl Derek Carr gegen die Chargers verloren hatte, Carsten, musst du eigentlich sagen,
so, endlich. Das ist gut. Also, mein persönliches Lieblingsbild ist ein Bild von Patrick Mahomes und Justin Herbert. Auf der einen Seite der beste Quarterback der AFC, auf der anderen Seite Patrick Mahomes. Hätte man sich so jetzt auch nicht ausdenken können, aber ist halt so.
Du bist ja gemein, nur weil sie jetzt einmal verloren haben, haust du direkt drauf.
Ja, ich hau immer drauf. So, wollen wir dazu noch irgendwas sagen? Nein, Chargers gut, Raiders okay.
Ja, man kann es war ja schon ein Dienstag, aber man kann schon sagen, dass die Chargers, ich fand, da waren sie echt mal als Einheit gut unterwegs. Ich bin ja so ein kleiner Chargers, ich will sagen Hater, aber jemand, der mal sagt, nicht übertreiben bei denen. Da haben sie mir sehr, sehr gut gefallen und vor allem finde ich Justin Herbert und Eckler, das ist wieder so ein Duo, was sich da entwickelt, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Austin Eckler mit einem Riesenspiel. Auch einer der Gründe, warum ich gegen Frohli wieder im Fantasy verloren habe. Also ich stehe jetzt 2-2, zweimal gewonnen gegen dich und Patex und gegen Frohli ist einmal mein Kryptonit, verliere ich zweimal. Du hast, glaube ich, gewonnen.
Das ist natürlich
ne?
auch hart, wenn man über seine eigene Lebensgefährtin sagt, Kryptonit. Das ist mein Kryptonit.
Ja, meine Schwachstelle ist doch irgendwo Liebe, weißt du? Ja. Du hast gewonnen, Carsten.
Nee, das ist mir ganz ehrlich. Du weißt, ich habe schlechte Laune wegen so komischen Menschen da irgendwie. Aber jetzt nicht so. Jetzt kommen wir nicht so heute Morgen. Nicht
Love ich will doch einfach nur sagen, ich will doch einfach
Robinson und alles Mögliche.
Ich will doch einfach nur sagen, dass die Chargers wirklich gut gespielt haben. Die O-Line mir gefallen hat, was ein bisschen mehr Liebe für nicht die Playmaker, was Rashawn Slater für ein Jahr wieder spielt, ist ziemlich krass, der Left Tackle der Chargers. Und die Raiders auf der anderen Seite, das war jetzt auch nicht so schlecht, aber die Chargers waren einfach zu gut. Also muss man sagen. Wer nicht gut war, abgesehen von Chargers und Raiders, waren glaube ich wieder die Refs. Also da hat es viel Kritik gegeben für viele Entscheidungen der Unparteiischen. Einfach nur, dass da keine Linie zu sehen war. Viele Spieler auf dem Feld gar nicht wussten, was darf ich jetzt tun, was nicht. Einer hat sogar nach dem Spiel dann ganz grob die Kelle rausgeholt, und zwar Joey Bosa. Obwohl er gewonnen hat, ja, hat dann gesagt, ich habe irgendwann gar nichts mehr gepeilt, was die Typen da gepfiffen haben. Und wenn die Spieler das schon sagen, ich glaube, das hat alles ja geendet in der Szene von Darren Waller, der einen Ball fängt gegen zwei und den Ball noch nicht mal richtig spiked, sondern auf den Boden fallen lässt. Ich weiß gar nicht. Er lässt den Ball einfach fallen, neben den beiden anderen Spielern von den Chargers und kriegt dafür Taunting.
Ja, also, das ist, also da habe ich gedacht so, hä, was?
Also das
ja,
macht also keinen Spaß.
Diese Taunting-Rule bitte abschaffen. Bitte abschaffen. Haben wir nicht bestellt, wollen wir nicht haben, Return to Sender. Keine Ahnung. Also das ist der größte Unsinn.
Ja, also ich glaube wirklich, also das Taunting verstehe ich nicht. Hat Gruden nach dem Spiel auch gesagt, das ist die größte Scheiße überhaupt so ungefähr. Fühle ich auch 0,0. Aber so. Das Spiel geht an die Chargers.
Ja, kann man mal machen, ne?
Kann man mal machen, ja.
Kann man mal machen. So, ich bin seitdem du mir was erzählt hast, bin ich echt, also ich bin gerade auf Hass. Ist ein Insider, so, hinter den Kulissen, nicht des Podcasts, keine Sorgen. Bin ich echt auf Hass gerade. Also ich könnte gerade meinen Laptop an die Wand werfen. Aber egal. Boah, das wird nachher ein cooles Telefonat. Meine Fresse. Mein Adrenalin ist oben. So, apropos Adrenalin oben. Ich bin heute Nacht wach geblieben, weil ich wusste, es wird ein extrem geiles Spiel. Und da müssen wir drüber sprechen. Und nicht nur wir haben drüber gesprochen, sondern, also, Diggi, wir haben Sprachen. Ich glaube, wir könnten alleine jetzt 60 Minuten Seahawks. Ich habe mal blind ausgesucht und drücke mal auf Play. Moin, moin.
Seahawks haben heute Nacht ein Spiel verloren. Ist ein bisschen leise gerade, ich höre ihn gar nicht.
Ja, der Kollege war sehr leise, den muss ich hochpoppen. Der hat irgendwo, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die war aber gut, deswegen muss ich die jetzt mal eben, warte mal, ich muss ja, mal hier, mal. Ich drück mal auf die Box, die hier noch steht, vielleicht funktioniert das. Oh, ich bin so Hightech, Digga, ich bin so Hightech. Wenn es funktioniert, wenn nicht, bin ich wieder der Idiot der Nation, ne? Moin, moin. Die Seahawks haben heute Nacht ja nicht nur gespielt. Funktioniert super.
Verstehst leider nicht.
Digga, es hat doch eben, als ich, also wirklich ohne Scheiß, ich bin wirklich kein Tech, also.
Warte, schick mir mal die Nachricht, komm.
Nein, ich krieg das hin. Jetzt ohne okay. Scheiß. Ey, das ist hier nicht betreutes Moderieren.
Haltet euch auf euren Traktor fest, nicht wieder runterfallen, es geht wieder los. Es geht
was
wieder los.
Was ist denn das für eine Scheiße hier?
7 Minuten im Podcast. Moin Carsten, moin
Mike. Die ist doch laut.
Ich höre nichts.
So, ich schick sie jetzt dir. Wenn sie bei dir lauter ist, ne? Dann flippe ich aus. Dann
ach
ich
Mann,
aus.
Weißt du, irgendwelche Radio Nation Generation Thomas Gottschalk Filme kennen, aber keine Audio abspielen können.
Mein Name ist Mike Riefelhagen, ich bin nominiert für einen Comedypreis. Meine Spezialität ist Dissen von älteren Herrschaften.
Also, ich habe eine Audio-Nachricht bekommen. Liebe Pillen-Army, habt ihr Bock, die zu hören? Ja oder nein? Sag mal laut.
Okay. Ja, drück auf Play.
Nee, die ist leise.
Ja, sei doch. Dann liegt's nicht an mir.
Nee, warte mal. Der ist einfach zu leise, der Kollege.
Ja. So, dann machen wir es anders, Liebelein. Pass auf. Dann lassen wir die Nachricht weg.
Ja, ich wollte es gerade kurz rein, aber ich verstehe ihn selber kaum. Es tut mir sehr leid, aber die ist einfach leise.
So, ich nehme die nächste. Die müsste lauter sein. Pass auf.
Moin Carsten, moin Mike. Nils hier aus Bochum. Ich wach gerade viel zu müde auf, weil ich jetzt noch 2 Stunden geschlafen habe nach dem Thursday Night Game. Werdet ihr wahrscheinlich eh drüber sprechen. Hätte ich nie gedacht, dass man mal sagt, schade, dass Pete Carroll hat einen 4. und Short ausspielen lassen, statt ein Field Goal zu schießen. Und hätte man das andere Field Goal nicht verschossen, dann hätte das Spiel natürlich ganz anders ausgesehen. Aber bevor ihr nachher wieder über die Seahawks Offense sprecht und dass die nur so wenig Punkte gemacht hat, bedenkt bitte, dass Will Disley gefehlt hat, Jed Everett gefehlt hat, Chris Carson gefehlt hat und dann auch noch Russell Wilson ausgefallen ist und Tyler Lockett bis zuletzt ja auch immer noch angeschlagen war. Also, ich finde, dafür war das alles in allem noch ganz ordentlich. Habt ihr eigentlich bei dem letzten Play, wo Geno Smith dann die spielentscheidende Interception geworfen hat, war das für euch eine Pass-Interference gegen Lockett oder nicht? Weil im deutschen Kommentar auf The Zone wurde das wohl diskutiert und die Amerikaner haben das Wort Pass-Interference hier nicht einmal in den Mund genommen. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Macht weiter so, liebe eure Folgen. Bis demnächst. Grüße aus Bochum.
Bochum, ich, ja, bin in dir. Grünemeier, da sind wir wieder bei. Aber das hatten wir schon mal in der Folge.
Nicht
Bochum!
bitte nicht. Jetzt habe ich wieder denkt, wie ist auf dem Toilette? Egal.
Ja.
Komm.
Also, das ist geil, ne? Immer wenn man das Wort Bochum erwähnt, denkt man an Herbert Grönemeyer. Das ist ja schon mal cool. Das ist so wie mit Schimanski
und Duisburg. Ich denke so, an Leon Goretzka. Du denkst an Herbert Grönemeyer.
Ja, aber jedes Mal, wenn du jetzt Fußball in Bochum und denkst du jetzt immer, wenn ich das nochmal mache, an einen Herbert Grönemeyer.
Versuchst du mich gerade zu hypnotisieren?
Ja. Ein Herbert Grönemeyer, der auf dem Klo sitzend seinen Song Bochum eingesungen hat.
So. Und die Rams sind Rams.
Die Rams sind Rams. Whose house? Fucking Rams house. Also ja, nein. Also ich weiß ja nicht, was, also ich habe Game Pass geguckt und deswegen kann ich nicht sagen, was die deutschen Kollegen gesagt haben, aber wenn die da, ich will jetzt niemanden vor den Bus werfen, aber wenn die da Pass Interference gesehen haben wollen, war Alkohol im Spiel, glaube ich. Also keine Chance, nicht mal im Ansatz. Also das ist völlig normaler Einsatz, da war nichts mit Pass Interference und wir haben es eben schon ja von Mike gehört, also die Schiedsrichter sind ja sehr, sehr Flaggen. Trigger happy, so, also die wollen ja gefühlt immer permanent ins Fernsehen. Dementsprechend werfen sie immer eine Flagge. Wenn die da keine Flagge geworfen haben, kann es ja sicher sein, keine Pass Interference. Aber gut, vielleicht haben die da irgendwas gesehen oder wollten, vielleicht haben die auch hypothetisch gesprochen, es könnte oder ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Jedenfalls haben wir tatsächlich ein geiles Spiel gesehen. Also,
ja, man darf halt nicht vergessen, weil der Kollege gerade viele Verletzte der Seahawks aufgezählt hat, völlig zu Recht. So Jared Everett hätte ich gern gesehen gegen das Ex-Team, habe ich selber im Fantasy, konnte ich nicht aufstellen. Aber die Rams haben ja auch ein paar Verletzte. Also da fiel ja auch von Chris Garrett, der Linebacker, bis Jackson, O-Liner oder auch Cam Akers, also Running Backs und Rams sollten wir nicht erwähnen. Die hatten auch so ein paar Wehwehchen. Was natürlich dann wirklich reingehauen hat, war die Verletzung von Russell Wilson. Also um mal alle abzuholen ganz kurz, die Rams haben im Endeffekt 26-17 gegen die Seahawks gewonnen und das war irgendwie, also beide Quarterbacks waren angeschlagen und einer musste sogar raus. Das war ein bisschen schade für das Spiel.
Ja, also es war echt schade, weil das System ist irgendwie tatsächlich zusammengebrochen. Wenn man das Spiel, lass uns das Spiel mal kurz, jetzt nicht in epischer Länge, weil wir haben noch einiges vor, aber müssen wir natürlich mal kurz drüber sprechen. Also der Spielplan an sich, den Pete Carroll ausgegeben hat, hat funktioniert, war cool. Am Anfang, das muss man ja auch so sagen, also erstes Viertel 0-0, ich habe da wirklich heute Nacht gesessen und gedacht so, jetzt mal scheiß die Wand an, also Aaron Donald gedoppelt, getrippelt, aber, und da muss ich jetzt mal wirklich, also Ehre wem Ehre gebührt, normalerweise kritisieren wir ja immer Seahawks, O-Line und Defense-Koordinator, also ihr da draußen und wir sind natürlich Pillen-Army-Sprachrohr, ihr habt ja eigentlich tendenziell recht, aber gestern hattet ihr in vielen Punkten Unrecht. Also die Defense der Seahawks tatsächlich am Anfang gut funktioniert. Das hat Ken Norton gut eingestellt. Aber, und ich möchte mal die großen Jungs loben, die O-Line der Seahawks, ich mag ehrlich, also das ist ja nicht nur Donald, das ist ja vorne ein Abrissunternehmen. So, die alle komplett rauszunehmen, dass Russell Wilson Zeit hat, hat mir extrem gut gefallen. Also das muss man echt sagen.
Ja, es war generell eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Jeder hatte mal so ein paar Fehlerchen dabei. Es gab immer wieder gute Szenen, egal ob für die Receiver, für die Cornerbacks oder für die Quarterbacks. Also jeder hatte wirklich gute und nicht so gute Momente. Deswegen hat es eigentlich Spaß zuzuschauen. Es gab sehr, sehr gute Momente von Jalen Ramsey, der plötzlich Lockett so hart verteidigt. Was? Muss man auch mal sagen, ja. Dass eine Interception für die Rams bei rumkam. Es gab aber auch gute Momente der Pass-Defense der Seahawks, auch wenn sie im Endeffekt 365 Yards zugelassen haben. Dann gab es aber wieder Momente, wo Jamal Adams nicht verstanden hat, dass er einen Spieler übernehmen soll und die Coverage vergisst und plötzlich machen die Rams eine Art Big Play. Dann gibt es einen DK Metcalf, der plötzlich Ramsey, der gut gespielt hat, komplett vernascht mit einem schönen Dreh. Also es war ein cooles Footballspiel für den neutralen Fan. Was natürlich ein bisschen schade war, ist, dass Russell Wilson sich am Finger verletzt hat und den wohl nicht mehr so reinbekommen hat, dass er den Football normal werfen konnte, so hat Pete Carroll erklärt. Und dann musste der Backup übernehmen, Geno Smith. Und Gino hat es erst sehr, sehr gut gemacht. Also hat sehr viel, die ersten 5 und 6 Bälle waren angekommen und der Drive lief gut. Und dann hat er leider im entscheidenden Moment, im 4. Viertel, eine Interception geworfen, die wehtat. Und das hat dann so ein bisschen das Spiel dann besiegelt. Was schade war. Ich hätte es gerne weiter mit Russell Wilson gesehen. Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Ich glaube, die Seahawks können also mit der Leistung stolz sein im Endeffekt. Aber es war natürlich eine bittere Niederlage. Wieder gegen die Rams, die jetzt 4-1 stehen. Und als Seattle Seahawks stehst du jetzt 2-3 in der Division, wo jede Niederlage sehr viel Schmerz bedeutet.
Und zu, also ja, Ramsey, Licht ist auch immer, also wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja. Das war aber dann ja noch relativ okay. Aber wir haben natürlich, Heidewitzka, wir haben, also das wird Mike gar nicht gefallen, weil er ist ja eigentlich, ist er ja Fan von dem jungen Mann, aber wir müssen da ja natürlich kritisch
sein. Wir müssen ehrlich sein, auf jeden Fall.
Wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Hier ist der Micha aus dem wunderschönen Vogtland. Und ja, ich nach dem Spiel der Seahawks gegen die Rams denke ich mir so, 17,5 Millionen für einen Safety, der nicht so richtig covern kann, der eigentlich eine klare Interception fangen muss, bevor er sich nochmal umdreht und doch weiter rennt, ist ganz schön viel. Ja, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank für eure, ja, für euren legendären Podcast.
Legendär. Heidewitzka, jetzt hauen wir einen raus.
Ja, das habe ich ja gerade schon angesprochen, dass es Momente gab, wo Adams vor allem die Coverage vergisst, wenn, also es gibt ja Momente, das kannst du besser erklären als ich, wenn der Corner schon geschlagen ist und der Safety sehen kann, okay, ich kann ihm jetzt bei der Coverage helfen, ich kann den Raum zumachen, das ist eigentlich eine Stärke von Jamal Adams, das Spiel zu antizipieren, aber er lässt es zuletzt immer wieder missen und es gab im Spiel gegen die Rams leider zu viele Momente, wo er das nicht getan hat und deswegen die Rams in der Lage waren, ein gutes Play zu machen.
Tatsächlich, also ich konnte mir ja heute Nacht so einen leicht gehässigen Tweet nicht verkneifen, ihr kennt meinen Humor, von einem jungen Mann, also so ein klassisches GIF, rechts, links guckend, hey, wo bin ich, ist tatsächlich der Punkt. Aber ich möchte eine Sache mal ganz deutlich betonen, also das meine ich jetzt echt ernst, ist mir scheißegal, Russell Wilson, Geno Smith, Matthew Stafford, geht mir nicht auf den Sack, jetzt mal ehrlich, es gab einen Macker, gestern und den muss man mal echt betonen, der für mich die größten Cojones im ganzen Stadion hatte. Die Rede ist von Michael Dixon. Michael Dixon, seines Zeichens Panther der Seattle Seahawks, will punten. Der Ball wird geblockt, der Ball bounced und eigentlich alle Rams-Fans auf der ganzen Welt freuen sich und sagen, ist geil, den erobern wir, geile Feldposition. Aber nicht mit Michael Dixon. Michael Dixon nimmt diesen Ball auf, überlegt sich kurz, ich laufe. Ach nee, guck mal, vor mir ist alles frei. Ich punte, das ist ja eigentlich mein Job. Und punte den Ball und platziere ihn an der 10. Also das abstruseste Play, vielleicht das geilste Play, Cojones pur.
Das war auf jeden Fall gleich das größte Highlight des Spiels auf jeden Fall.
Ja.
Damit macht ESPN auch auf. Das war wirklich cool zu sehen, das stimmt.
Also cool, also wirklich cool. Sonst muss man sagen, ja, Verletzungen auf Seiten der Seahawks. Mir haben die Seahawks tatsächlich gut gefallen, denn sie bekommen tatsächlich ihre Defensivprobleme tendenziell in den Sinn. Wir haben jetzt über Adams gesprochen, bla bla bla. Der Rest aber, musst du ja das Gesamtpaket sehen. Du musst natürlich auch erstmal Matthew Stafford, Cooper Kupp, Sony Michel, das muss das Laufspiel unterbinden. Das haben sie ja tatsächlich relativ gut hingekriegt am Anfang. Dann ist es irgendwann ein bisschen zusammengebrochen, als dann Daryl Henderson plötzlich sagte, ach weißt du was, 4,8 Yards im Schnitt mache ich mal. Dann rein theoretisch haben wir mit zwei Läufen First Down. Robert Woods, das ist natürlich der Punkt. Du coverst Cooper Kupp zu, du coverst Kupp zu. DeSean Jackson, natürlich Vollspeedster auch in seinem Alter noch, reichte eine Reception für 68 Yards. Also das ist halt der Punkt. Wenn die Rams Offense ins Rollen kommt, dann kommt sie ins Rollen. Aber sie haben es tatsächlich gut gemacht. 26-17, gutes Spiel. Was haben wir beiden getippt?
Rams. Ja, wir haben beide auf die Rams getippt.
Kelce Priest.
Man darf nicht vergessen, Stafford war ja auch verletzt. Also der hat ja auch eine Fingerverletzung, der hat nur durchgespielt. Deswegen beide Quarterbacks waren ja dann im Endeffekt mit einem soliden Spiel. Keiner war jetzt richtig überragend, keiner war auch irgendwie schlecht.
Es gab einen Moment, da habe ich gedacht, so Heidewitzka, also jetzt mal ehrlich, da war irgendwie Matthew Stafford bei 23 von 24 Pässen, da habe ich gedacht, ja. So, Diggi, dein Ernst jetzt, hast du heute die doppelte Ration Zielwasser getrunken? Also das war cool, also solide. Dann kam die
Verletzung.
Sehr gut, und dann kam die Verletzung, ja.
Man muss halt sagen, das Laufspiel der Seahawks, das würde ich vor allem in der Red Zone kritisieren, weil das ist der große Unterschied. Beide haben Verletzungsprobleme auf der Position, aber Sean McVay schafft es, die Running Backs, die er hat, trotzdem in der Red Zone vor allem in Position zu bringen, erzielt so zwei Touchdowns und die Seahawks eben nicht. Das ist dann so ein bisschen auch was in so einem Spiel, wo es dann auch um Kleinigkeiten geht, spielentscheidend sein kann und warum die Rams jetzt im Endeffekt auch verdient 26-17 gewonnen haben und das wird, ich bleibe dabei, Seahawks und Playoffs wird schwierig, aber nicht, weil sie ein schlechtes Team haben, sondern weil die Division einfach sehr, sehr stark ist.
Ja, Kyler, verstehst du? Kyler ist noch geiler, ist jetzt unser Claim. Und lustig ist, ich mag ja so leichte Seitenhiebe, ne?
Du meinst aber, Tyler ist geiler als Kyler.
Ja, Tyler ist noch geiler als Kyler, aber Tyler war jetzt gestern auch nicht viel geiler als, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe Socken geschickt gekriegt von meinen, was du, von hier, Ona Books, ne? Also ich mag ja so ein bisschen Internet-Beef und ja, so habt ihr mit denen streiten, dann haben wir nicht, aber den kann ich mir nicht verkneifen. Ich habe gestern das Musterpaket gekriegt mit den Socken, die jetzt alle kommen, ne? Da ist eins mit einer Wildsau drauf, mit einem Keiler. Ja, du weißt schon, was ich Samstag poste. Egal. So, wir müssen über Spiele sprechen und wir wollen über Spiele sprechen und wir wollen mit euch vor allem über Spiele sprechen. Und eine Sache müssen wir natürlich auch besprechen. Also Mike ist ja Hardcore-Patriots-Fan. Also der hat Bettwäsche und der hat ein Pyjama und der hat einen Helm und alles Mögliche. Was er jetzt nicht mehr hat, ist Stephon Gilmore. Und da ist tatsächlich viel Dynamik aufgekommen innerhalb von kürzester Zeit. Deswegen zwei Sprachnachrichten hintereinander, um die Chronologie dieser abstrusen Handlung der Patriots mal kurz zusammenzufassen.
Moin, hier ist euer Markus aus Leer, aus der schönsten ostfriesischen Stadt. Ich komme direkt zu meiner Frage. Hat Bill Belichick Lack gesoffen? Einfach Stephon Gilmore zu entlassen, anstatt ihn zu traden? Hat der Lack gesoffen? Der hätte doch mindestens einen Second Round Pick für bekommen. Hä? Da verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Oh Mann, ey. Ich habe mich so gefreut, dass wenn der wieder da ist, er und JC Jackson, das wäre so eine geile Cornerback-Combo gewesen. Ja. Und ein schönes Wochenende.
So, entlassen und dann doch nicht entlassen. Deswegen jetzt Sprachnachricht Nummer 2.
Moin Carsten, moin Mike, der bin ich hier. Ich bin immer noch aktuell bei eurem Podcast. Es war ein mega geiler Podcast, gefällt mir sehr gut. Kurze Frage zu Gilmore als Patriots-Fan, liegt das natürlich nah. Was ist da los? Ist er deutlich schwerer verletzt als erwartet? Will er einfach viel zu viel Geld? Funktioniert die Secondary bei uns Patriots viel zu gut? Meine, erst einfach nur entlassen, dann doch noch irgendwie mit den Panthers 6 Runden Pick 23. Da ist doch irgendwas im Busch bei einem tendenziellen Nummer 1 Cornerback. Potenziell, nicht tendenziell. Macht weiter so, Jungs, und wir hören uns. Ja.
Potenziell, tendenziell, sequenziell, alles scheißegal, weg ist er. Und da müssen wir kurz natürlich mit dem inoffiziellen deutschen Pressesprecher der Patriots drüber sprechen. Mike Stiefelhagen, bitteschön.
Ja, Gilmore will more, aber Bill Belichick sagt dann einfach...
T-Shirt.
Big Bad Bill sagt, wie ist dein Name? Ich bin Stephon. Nee, tschüss, Cut. Und nein, er hat nicht Lack gesoffen. Es ist natürlich eine Entscheidung, die sehr, sehr hart ist, aber das beste Beispiel, warum NFL Business ist und nicht College Football Family, es geht einfach auch um Zahlen, um Geld und was ist am besten für dein Team. Ich kann natürlich verstehen, dass sehr, sehr viele Patriots-Fans da erstmal überrascht sind und auch schockiert sind und auch erstmal die Welt nicht mehr verstehen und so Audionachrichten schicken, wie hat der Lack gesoffen? Ich bin ehrlich, ich war auch erstmal vom Zeitpunkt überrascht und habe auch gedacht, oh mein Gott, was geht denn jetzt schon wieder ab? Aber im Nachgang, wenn man auch die ganzen Berichte von ESPN sich anschaut, rund um Gilmore und die Patriots, kann man den Deal auf jeden Fall mehr verstehen, auch wenn es natürlich wie immer ein Risiko bleibt, ob das jetzt eine richtige oder falsche Entscheidung war. Aber man kann es auf jeden Fall besser verstehen und ich erkläre es euch jetzt mal ein bisschen zu dem, was ich gelesen habe. Zumal die Patriots mit $54.000 unterm Capspace natürlich hart an der Grenze genäht waren und Belichick einfach überlegen musste, wie er jetzt mit der Causa Gilmore weiter vorgehen möchte. Denn der wollte ja mehr Geld, er wollte sehr, sehr viel mehr Geld, er wollte das Geld, was er auch irgendwo verdient, weil er einer der besten Cornerbacks der letzten Jahre war. Zumal er, seitdem er bei den Patriots ist, echt guten Football gespielt hat. Jetzt ist er aber auch schwerer verletzt und wohl auch schwerer, als die Patriots zuerst angenommen haben. Es hieß ja erst, sie kriegen ihn fit zum Saisonstart. Das hat dann nicht funktioniert. Da mussten sie auf die Liste packen. Und wie schlimm er jetzt wirklich verletzt ist, wissen wir ja nicht. Das wissen nur die Patriots, was wahrscheinlich auch ein bisschen in diese Entscheidung reingespielt hat. Fakt ist aber trotzdem, dass Gilmore immer noch mehr Geld wollte. Und Fakt ist auch, dass die Ersatzspieler, die bisher Gilmore ersetzt haben, das sehr, sehr gut machen und jünger sind als Gilmore. Gilmore ist 31 Jahre alt, bisschen schwerer verletzt. Da weiß natürlich nie, vor allem als Cornerback, das weiß Carsten auch, da musst du fit, athletisch, spritzig sein. Das ist eine Position, wo du eben auch über deine Schnelligkeit unter anderem kommst. Das sind alles Sachen, die reingespielt haben. Bill Belichick soll trotzdem versucht haben, jetzt geht es ins Konjunktiv, mit ihm zu verhandeln und zu sagen, pass auf, wir machen Folgendes. Wir reconstructen deinen Vertrag, wir geben dir jetzt, während du verletzt bist, weniger Geld, auch um Capspace zu schaffen, und geben dir dann, wenn du fit bist, mehr Geld. Das Lager von Gilmore soll aber gesagt haben, dass mehr Geld, was Belichick bietet, ist nicht mehr Geld genug. Und sie wollten noch mehr Geld. Und wie ist das so mit Bill Belichick, wenn man noch mehr Geld möchte? Bill Belichick sagt, danke für deine Dienste. Da ist die Tür. Genau, sie sollen ja wirklich versucht haben, deswegen hat mich dieser Zeitpunkt auch überrascht, weil ich mir dann dachte, hä, dann machst du auch früher, dann sparst du ja mehr Geld, was du ihm überweisen musst pro Woche, weil die werden ja auch teilweise nach Weeks bezahlt. Aber er hat wohl versucht, ihn zu traden und es gab kein Trade-Angebot und hat ihn dann gecuttet, um eben Geld zu sparen. Also klar kriegst du Dead Money rein, weil du einen Spieler cuttest, aber trotzdem haben sie jetzt ein Gap von ein paar Millionen Dollar in ihrem Cap-Space statt eben nur 54.000. Und was jetzt passiert ist, was viele verwundert hat, hä, aber sie haben doch gecuttet, wie kann man denn trotzdem noch traden? Ganz einfach, die Panthers waren verdammt schlau. Du kannst nämlich immer noch eine gewisse Zeit nach einem Cut mit dem Team reden und den Spieler holen. Weil wenn die Panthers das nicht gemacht hätten, wäre Gilmore die Free Agency und hätte mit jedem Team verhandeln können. So konnten die Panthers, die wussten, okay, der ist auf dem Markt, jetzt noch mit den Patriots reden, irgendeinen späten Pick geben und sagen, wir holen uns den. Und das ist ein verdammter Badass-Move, da müssen wir die Panthers kurz loben, weil die eben wissen, wir haben dieses Jahr eine der besten Defenses, das hätte nicht jeder vorher so gesehen, und J.C. Horn ist verletzt. Wenn wir jetzt auch noch Gilmore bekommen, win now, dann geht's ab. Und deswegen haben sie dafür wahrscheinlich schneller angerufen, bevor Devonta Adams irgendwas kommentieren konnte bei Instagram für die Packers, call me. Da waren die Panthers schon mit Gilmore im Handshaken. Das ist die ganze Nummer. Also
aber die Tinte schon trocken.
Ja, wahrscheinlich. Ich finde es als Panthers ganz schade. Aber irgendwo ja, Business.
Pass auf, wenn wir ein Team kennen, was Stacheldraht in der Tasche hat, und es hat ja jahrelang und jahrzehntelang funktioniert, dann sind es die Patriots. Es ist ein smarter Move der Carolina Panthers, es ist aber auch auf der anderen Seite ein smarter Move der kompletten Patriots-Organisation. Du sparst Geld. Du sparst Geld einfach. Und du hast ja rein theoretisch genug Talent. Das dürfen wir ja jetzt bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt ein Loch entsteht. Es ist natürlich tatsächlich einer der Besten, der Besten, der Besten, wenn er fit ist. Aber so smarter Move, also wirklich smarter Move der Kollegen aus Carolina. Ich bin happy, good, lucky. Er ist happy, good, lucky. Interview nach dem Trade. Ja, ich bin jetzt da, wo ich schon immer spielen wollte. Ist natürlich auch so ein Standardsatz. Ne?
Immer
also,
so. Ich meine, wenn Belichick wird gesagt haben, du bist 31 Jahre alt, du bist verletzt, du willst zu viel Geld, der Ersatz spielt gut. Hasta la vista, luego. Also ganz einfach.
Ja, der wird, also Belichick wird den alten Lotto King Karl Duo mit, wie heißt er noch?
Nicht mehr das ist Zunge. Seine Welt, das weiß ich nicht. Kenny
Clement. Da ist die Tür. Roberto Blanco. Geiler Song, musst du dir mal anhören, der ist echt witzig. Da ist die Tür. Ja, da war dann die Tür. Abfahrt, danke, tschüss. So, dann haben wir noch
deswegen,
was.
Deswegen, ja, liebe Patriots-Fans, alles wird gut, in Bill We Trust.
Ja, also du hast es ja gerade gesagt, Packers Telefon, die haben auch das Telefon hochgenommen. Also Jalen Smith, der wurde vor die Tür gesetzt bei den Dallas Cowboys. Und daraufhin haben die Packers gesagt, oh, weißt du was, den kann man auch mal gebrauchen. So, also Jalen Smith ist jetzt ein Packer. Also raus aus Dallas und ab nach Wisconsin. Ist jetzt auch nicht so weit, ist Vorortsverkehr.
Das war ja auch für viele überraschend. Ich fand es gar nicht mal so überraschend, wenn du so ein bisschen auf die Cowboys-Fans und auch das Lager drumherum gehört hast. Jalen Smith, großer Name, eigentlich auch ein guter Spieler. Der hat aber zuletzt in ein, zwei Jahren auch echt nicht mehr so krass performt für den Namen, den er normalerweise hat sozusagen, dass die Cowboys was Ähnliches gemacht haben, gesagt haben, hier, wir haben andere Spieler, die spielen besser, sind vielleicht jünger. Wir cutten dich und sparen Geld. Und die Packers wiederum, finde ich, machen damit auch einen guten Deal, weil sie brauchen in der Defense Spieler, dritte Smith, der jetzt da rumläuft, Spieler, die funktionieren.
Smith.
Ja, ich finde es ein bisschen unfair, jetzt aufs Packers-Sicht zu sagen, ja, aber man hätte auch Gilmore holen können, wieso habt ihr jetzt nur Smith? Es geht halt nicht immer alles. Also du kannst nicht immer alles holen. Gib dich mal mit dem zufrieden, was du hast. Ich meine, so viele,
wenn du
jede
nur
Franchise
46,
sagt halt, ja?
Wenn du nur 46,50 im Portemonnaie hast und deine IC-Karte vergessen hast, dann kannst du halt beim Vietnamesen um die Ecke bei Mike auch nur für 46,50 bestellen.
Ja, und jede Franchise ruft, auch die Seahawks. Und ja, wir hätten auch Gilmore holen können. Ihr hättet alle Gilmore holen können, aber die Panthers haben es halt am besten
schneller
gemacht. Ende.
Die waren schneller und die waren smarter. So, kommen wir jetzt zu dem, was uns die ganze Woche erwartet. Und also ich warte die ganze Woche drauf. Also das Wochenende wird geil und die nächste Woche wird geil, denn Monday Night ist auch geil und. Und da müssen wir natürlich jetzt drüber sprechen. Kommen wir zur ersten Partie, die tatsächlich gleich in London stattfindet. Also Londonia, Abfahrt, falsche Straßenseite, Königin, Tee trinken, etc. Jets gegen Falcons. Klingt im ersten Moment sehr eindeutig. Ist es aber nicht. Ist es aber ganz und gar nicht. Denn London-Spiele haben, und das wird mir Mike jetzt bestätigen, es gibt beim Fußball so einen komischen Satz, der Pokal hat seine eigenen Regeln. London-Spiele haben ihre ganz eigenen Regeln. Ihre ganz eigenen Regeln. Ich werde es nie vergessen. Ich habe tatsächlich auch meine Karte hier. 2008. Lass mir nochmal drauf gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Moment. 2008 war ich beim Spiel Rams gegen Patriots. War eigentlich relativ klar, wer das Favorit, ging aber trotzdem anders aus. Und genauso ist es tatsächlich auch die Jahre danach gewesen, jetzt wo ich beruflich da war. Es ging immer irgendwie, es war immer irgendwie anders. Und die Jets stehen 1-3 und die Falcons stehen 1-3. Viele sagen, ja geil, das ist eine Not gegen Elend. So Freunde, Punkt 1, weiß das ja vorher keiner. Punkt 2, es ist in London und Punkt 3, es ist geil, weil einer wird gewinnen. Punkt.
Es wird ein enges Spiel. Also ich glaube nicht, dass es ein deutliches Spiel wird. Ich finde, die Jets haben auf jeden Fall das Momentum jetzt auf ihrer Seite nach dem ersten Sieg jetzt gegen die Titans, was keiner so vorher gesehen hätte, ganz egal, wie der Sieg jetzt abgelaufen ist. Und die Falcons laufen mal wieder. Es ist ja schon fast Tradition seit dem Super Bowl, den Erwartungen und der Hoffnung der Fans so ein bisschen hinterher. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt vom neuen Coach Smith, ehrlicherweise. Jetzt fällt auch noch Calvin Ridley aus, der nicht mitkommt.
Das ist hart.
Das ist sehr hart, weil mit ihm hat es schon nicht so gut funktioniert. Jetzt kann man nur die Hoffnung haben.
Ich liebe dich. Mit ihm hat es schon nicht so funktioniert, ohne ihn auch nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob es ohne ihn besser wird. Da kann man nur hoffen, dass Kyle Pitts vielleicht endlich mehr Bälle bekommt oder so.
Und die AKA, Achtung, Fantasy-Team. Ja. Hätte ich gerne, dass das mal funktioniert. Hätte ich wirklich sehr gerne.
Oder Mr. Patterson, der im 9. NFL-Jahr denkt, jetzt trumpf ich mal komplett auf.
Jetzt mache ich auf mich aufmerksam. Jetzt funktioniert's.
Aber um in die Richtung Tippspiel zu gehen, wo es übrigens insgesamt 3-1 für mich steht, Carsten, weil ich letzte Woche gewonnen habe.
Ja, nimm dir ein Zimmer, hol dir Feuchttücher, ist mir völlig egal.
Okay, mach ich nach der Folge. Wir stehen ja 1-1, weil wir beide die Rams getippt haben. Ich gehe mal jetzt ein bisschen ins Risiko. Ich glaube, das Momentum ist auf Seiten der Jets und die gewinnen das Ding.
Das ist jetzt volles Risiko, oder was? Volles Risiko.
Sagst du Falcons oder sagst du auch Jets?
Ich sage leider auch Jets, weil ich habe schon getippt für ran, was ich dann allerdings jetzt wieder löschen lasse. Ich habe tatsächlich auf die Jets getippt, weil ich glaube an dieses Momentum, ich glaube an Saleh, ich glaube an London. London ist was anderes, da laufen Spiele ganz anders und ich glaube tatsächlich bei den Falcons ist nicht nur Sand im Getriebe, da sind auch Sägespäne drin, da ist alles drin, was irgendwie nicht, also du kannst nicht schalten, die kommen aus dem ersten Gang nicht raus.
Vielleicht kurzer Aufruf in die Community. Die Amerikaner sagen nicht Saleh, sondern Salah. Aber ich verstehe es 0,0, weil der Kollege mit dem E geschrieben wird. Und ich verstehe auch nicht, warum das Salah aussprechen sollte. Vielleicht weiß irgendjemand da draußen warum oder machen die einen Fehler oder ich weiß nicht. Vielleicht kann da irgendjemand aufklären, weiß, der hat irgendwelche Wurzeln, da spricht man das Salah und nicht Saleh aus.
Warte, das können wir, pass auf. Nee, stopp. Liebelein, warte doch mal eben. Fadi ist ja hier mit Roman Motzkos auf kurzem Dienstweg unterwegs.
Ja, mach das mal, weil die sagen jedes Mal Salah.
Warte. Fadi hat hier den Game Information. Alter, die hat aber auch. Die hat aber gewaltige Locken hier, die Dame. Frau Gilmore, das ist der Communication Staff der Jets. Du weißt ja, ich bin noch Multitasking, aber zwei Rechner. Warte mal. Ich gehe hier mal kurz in den Pronunciation Guide. Also hier steht Saleh.
Mir dachte ich nämlich auch, aber
naja. Also, soweit ich das lesen kann. Also, wenn jetzt Frau, so heißt sie übrigens, pass auf, wer wirklich so schöne Locken hat, der muss auch namentlich erwähnt werden. MeganGilmore@jets.com. Das ist die Dame, die diese Geschichte.
Einfach mal leaken, jetzt können ja alle hier schreiben, Carsten.
Ja. Ach so, Entschuldigung.
Oh Mann.
Ja, was denn? Ja, kann ich ja jetzt raushauen, ist aber kein Thema. Also NYC, communications@jets.nfl.com. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Jets habt, schreibt denen. So, auch in dem anderen, ich habe jetzt nochmal den alten von eine Woche vorher aufgemacht, Saleh.
Okay. dann schreibe ich Red Zone und sag mal, was labern die da eigentlich jede Woche auf jeden Fall?
Ich glaube tatsächlich, er selber sagt Salah, Salah. So, okay. Aber
nee, darf hier, man nicht entscheiden.
Du bist jetzt bei mir, ne? Also, pronounced S-A-H-L-U-H.
Oh, Salou. Das ist wieder anders, weil das U sprechen die ja wie ein A aus. Salah. Boah, ist das kompliziert. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine Erklärung. Ich will nicht nur wissen, wie es jetzt ist, sondern vielleicht, warum spricht man, wenn man ja,
aber so jetzt schreibt, pass auf, so aus. Jetzt pass auf, jetzt bin ich Woche 1. Jetzt steht, also, wir sollten mit den Jets wirklich mal kommunizieren. Pronounced S-A-H-L-E-H.
Ja, weißt du, was Salih? Ich habe keine Ahnung. Ist ja egal.
Okay, pass auf, machen wir es anders. Der charmante Coach mit ohne Haare. Der charmante Coach mit ohne Haare mit dem Vornamen Robert aus tatsächlich Dearborn, Michigan, hat tatsächlich da das Ruder rumgerissen. Ich fand, die Jets letzte Woche sahen besser aus, nicht nur, weil sie tatsächlich ein gutes Spiel gemacht haben, sondern man erkannte, dass gewisse Probleme angegangen worden sind in der Woche Practice. Du hast gesehen, das funktionierte besser, das funktionierte besser. Die Protection war besser. Das Route Running war tatsächlich hilfreicher für Wilson. Deswegen, ich sag, Achtung, Abfahrt, Jets.
So, gut, sagen wir beide, ich schaue übrigens vorher nicht auf deine Run-Tipps oder so, weil ich möchte natürlich nicht dementsprechend tippen.
Du, die Run-Tipps sind ja noch gar nicht online, die werden auch nicht mehr online sein.
So. Ach so, ich dachte, die sind online, okay.
Nein, ja,
keine Ahnung.
Die sind nicht online.
Nächstes Spiel.
Das ist ja Quatsch. Ich weiß, wer da wahrscheinlich gesagt hat, nee, machen wir nicht. So, also, pass auf, nächstes Spiel. Packers gegen Bengals. Also die Packers reisen ins Paul Brown Stadion nach Cincinnati, Ohio. Ist für mich nicht so deutlich wie dieses Matchup Predictor für dich.
Ja, ich habe viele werden sagen, Packers gegen Bengals, klare Nummer, Packers. Die vergessen aber, dass die Bengals dieses Jahr ganz anderen Football spielen als letztes Jahr. Und die vergessen auch, dass die Bengals dieses Jahr bisher zu Hause ungeschlagen sind. Ich glaube, das wird auch ein enges Spiel.
Ja,
bin definitiv. Nicht so auf, ich glaube nicht, dass die Packers da die Bengals wegbügeln werden. Schon gar nicht auswärts.
Wir haben auf der einen Seite Jones, wo wir immer sagen, ja, das ist Running. So, wollen wir noch mal kurz drüber sprechen, dass Mr. Mixon schon 353 Yards hat, wohingegen Mr. Jones erst 206 Yards hat?
Ja, der fängt ja auch viel. Es ist mein Fantasy-Running Back, ich muss ihn verteidigen. Er ist questionable, das stört mich viel mehr.
Ja, das ist blöd. Du hast die Pointe versaut. Ich wollte sagen, und der ist questionable. Ja. Auf der anderen Seite, Devonta Adams, ja, 31 Receptions, 373 Yards. Und jetzt genau zuhören, ja, Mr. Chase hat weniger Yards, 297. Hat aber schon 4 Touchdowns. Und Achtung, das Ganze bei 17 Receptions. Ich bin nicht so deutlich dabei, dass ich sage, oh, Packers, das wird ganz klar. Nee, das wird ein ganz enges Höschen.
Ja, es sind auf jeden Fall die Divisionsleader der NFC North und AFC North. Da vergisst man auch so ein bisschen
the
bei den Bengals.
Kings of the North.
Ja. Ah, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Overtime-Spiel wird und dann kommt es darauf an, wer den Ball bekommt, Rodgers oder Burrow. Es wird ein geiles Footballspiel, glaube ich. Ich führe 3-1. Ich tippe auf die Bengals. Ich sag, Burrow und Co. reißen das.
Du geile Katze. Du bist so eine geile Katze, das wollte ich nämlich auch machen, deswegen setze ich auf die Packers.
Okay, ich glaube auch
ja,
mal.
Wir können ja nicht jetzt ewig 3-1.
Nein, ist ja okay.
Das ist ja diese Selbstbeweihräucherung.
Ja, ich muss ja ein bisschen.
Ja, ich habe wieder gewonnen, ich bin so eine geile Katze. Ja. Deswegen, nee, alles gut.
Ich muss dir eine Chance geben, Carsten.
Ach, du musst mir eine Chance. Ein Aufruf an die Community. Montag Zeit, eine Folge mit mir aufzunehmen? Das ist nur eine Frage. Ich frage für einen Freund. Mike hat keine Zeit. Er weiß es nur noch nicht, aber er macht den Stephon Gilmore.
Carsten, was ich liebe, das neckt sich. So ist das doch.
Nein, was ich liebe, das aber ist ein anderes Thema.
Das ist okay. Nächstes Spiel.
Ja, die lieben sich auch. Ist auch ein L drin. Lions und Vikings.
Also ich glaube, die Vikings-Fans sind unter den Top 3 Teams, wo ich sage, mit denen habe ich dieses Jahr am meisten Mitleid, weil sie eigentlich echt keinen schlechten Football spielen, sogar besseren, als ich vermutet hätte, aber sie stehen 1-3 und das ist einfach maximal bitter. Jetzt kommen die 0-4 Lions nach Minnesota.
Die 0-4 Lions ist auch so geil, das klingt so böse.
Ja, also Lions 04 hätte was von Schalke, aber egal. Die,
ist auch ähnlich erfolgreich.
Dankeschön.
Ja,
der muss geht
aufs Haus.
Der geht aufs Haus. Die Lions spielen aber auch besser im Football, als ich dachte, auch wenn sie 0-4 spielen. Also es ist so ein bisschen das Matchup der Teams, die es eigentlich besser können.
Geile Überschrift.
Oder?
Das ist das Matchup der Teams, die es eigentlich besser können.
Ja, also will ich schon so sehen.
Ja, also hast du ja völlig recht. Also, wenn wir mal überlegen, also Campbell hat da wirklich eine geile neue, ich sag mal, Football-Philosophie ausgerufen. So, frag mal hier Ben, meinen Lieblings-Cornerback, so bin ich halt auch. Also, wir beißen in Kneecaps. Also, wir hauen aufs Maul. Wir spielen bis zum Pfiff. Das gefällt mir tatsächlich. Die Rush-Defense, das darf man jetzt nicht vergessen. Die sind nur 18. beziehungsweise 24. Und gerüchteweise können... Ach, sag mal, ist schon wieder bei dir Tatütata.
Ja, was soll ich denn machen? Die suchen mich.
Das glaube ich dir tatsächlich. Also Rush-Defense. Auf der anderen Seite, wenn die Vikings eins können, dann natürlich auch effektiv und produktiv die Eichhörnchen-Technik anwenden, nämlich ein Nüsschen nach dem anderen. Und das bedeutet hier 4 Yards, da 4 Yards. Und schon bist du beim dritten Versuch schon irgendwie mit 12 Yards im Plus. Also ich bin mal sehr gespannt, was das tatsächlich wird. Also die Defense wird, glaube ich, Mike, das wird schwierig für die.
Ich sag, das wird ein deutlicher Sieg für die Vikings. Ich glaube, die lassen alles raus, was in den letzten Wochen nicht funktioniert hat. Und ich glaube, die Lions kämpfen jedes Mal. Mich freut es, dass Amon-Ra auch mehr Bälle bekommt und dass es funktioniert. Aber ich glaube, die Vikings haben die Faxen dicke. Die haben in der Overtime schon jetzt verloren gehabt gegen die Bengals. Sie haben gegen die Seahawks einmal gewonnen, gegen die Cardinals unfassbar bitter mit einem Punkt verloren, gegen die Browns jetzt irgendwie verloren. Ich glaube, die Vikings trumpfen zu Hause groß auf und werden die Lions mit mindestens 14 Punkten, also 2 Scores, schlagen.
Da predigt der Hass. Zum Untermalen seiner berechtigten Kritik, hier 2 Zahlen. 116,4 bedeutet im Passer-Rating, also zugelassen, nicht gut. Und Yards per Attempt, Achtung, festhalten. Also ihr wisst, ne, das heißt First and Ten. Wenn du bei jedem Pass im Schnitt 10,6 Yards zulässt, ist das definitiv schlecht. Und zwar richtig schlecht, weil du bist 32. der NFL und das bedeutet, du bist Letzter. Ich sag ganz deutlich, Vikings, aber eher so 31-14, 35-17, so in der Kategorie. Also es wird ein deutliches Spiel für die Vikings.
Ja, 35-17.
Und jetzt wird es der erste Sieg der Lions. Pass auf,
ja, das ist immer so. Wär doch okay, würde ich ihn gönnen. 35-17 wäre ja auch ungefähr das, was ich predikten würde.
Ja.
Es ist der Lieblingsgegner der Vikings. Es gab kein Team, kein anderes Team, gegen das sie so oft gewonnen haben wie die Detroit Lions. Also es steht, es muss doch jetzt mal klappen, liebes Minnesota.
Ja, jetzt irgendwann mal. So, nächstes Spiel, Herr Kollege, legen Sie los.
Frank the Tanks Broncos, das ist wie so ein Owner, gegen Patex Pittsburgh Steelers. Die Broncos stehen 3-1, die Steelers stehen 1-3, da brennt zwar komplett. Und ich weiß nicht, ob die Broncos jetzt der Gegner sind, den sie brauchen. Sie spielen zu Hause, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber ich meine, ob Big
das
Ben
Vorteil
jetzt...
Ob ist oder nicht, verrät euch gleich das Licht.
Ja, ob Big Ben, ja gut, sie stehen halt 0-2 zu Hause, ne? Ob Big Ben jetzt endlich mal guten Football spielt oder nicht, wird die große Frage sein.
Ich habe gestern mit unserem Agenten nachts, weil das ist ja, ne, wenn du nachts dann, das ist ja bei denen Tag, ne, Zeitverschiebung, beste Grüße von Michael, auch an die Pillen-Army. Wir haben über the whole fucking, ich zitiere, Situation bei den Steelers gesprochen. Big Ben hat mehrfach immer wieder auch im Lockerroom und auch den anderen Spielern gegenüber, die natürlich 2-3 werden von Michael vertreten, gesagt, ja, mein Fehler, tut mir leid und nächste Woche mache ich es besser. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, hat meine Oma immer gesagt. Und was Oma Edith gesagt hat, ist Gesetz. Aber es nur zu wissen, ist ja, also das wusste er ja eine Woche vorher auch schon. Ich sehe das nicht so deutlich. Also ich habe ein bisschen Angst. Also die Steelers waren jahrelang irgendwie echt eine feste Größe in ihrer Division. Jetzt gerät das Ganze so ins Trudeln. Und das finde ich halt das Perverse, trotz einer bestialisch gut aufgestellten Defense. Das heißt ja immer, Defense wins Championships. Aber wenn du Big Ben hast, der irgendwie die Treffergenauigkeit von einer Schrotflinte hast, das funktioniert halt nicht. Und wenn du Checkdown-Pässe, also ich meine damit die ganz klassischen Dritter und Zehn und du wirfst 2 Yards auf den Running Back, weil, ach ja, tiefen Pass mache ich heute nicht, dann hast du halt echt ein Problem. Wir haben, egal ob wir jetzt Deontay Johnson haben oder, ja, tatsächlich alles irgendwie 92 Yards, das sind statistisch, sind das alles Werte, die okay sind. Wenn du aber die Steelers im Gesamtkonstrukt siehst, das funktioniert halt nicht. Und Big Ben ist jetzt nicht unbedingt der mobilsten einer. Und ja, einige Ausfälle bei den Broncos, aber Mike, 3 Sacks, 8 Quarterbacks-Hits in der letzten Woche und das Ganze gegen, festhalten, eine wirklich scheiß gute O-Line der Baltimore Ravens.
Könnte wehtun.
Big Ben in the ground is incoming.
Könnte wehtun auf jeden Fall. Ich meine, Tomlin hat jetzt unter der Woche nochmal ganz klar gesagt, Big Ben ist der beste Quarterback, den ich noch habe.
Ja, dieses kleine noch, dieses eine Scheißwort, das ist ja so wie mit Mike, ne? Also ja, ich hab super Podcast-Kollegen noch. Da würde Mike schon sagen, was habe ich gemacht?
Nee, geht. Also ich habe nichts Besseres, sagt eigentlich Tomlin ehrlicherweise. Und das ist halt dann auch ein kleiner Schlag gegen Haskins und Rudolph. Aber er hat irgendwo auch recht. Und ich glaube, dass Big Ben gegen diese Broncos-Defense jetzt seinen besten Football, den er drauf hat, zeigen muss. Und ich bin ein Believer. Ich glaube einfach mal dran, dass das tun wird, weil auf der anderen Seite Teddy Bridgewater ja auch questionable ist und man nicht weiß, ob er spielen kann. Nicht, weil Drew Lock schlecht ist, sondern weil es letzte Woche mit Drew Lock auch nicht so funktioniert hat. Und die Steelers-Defense auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Da laufen Granaten rum. Von Bush bis Fitzpatrick bis TJ Watt. Die können alle geilen Football spielen. Und ich glaube, dass die Steelers das zu beweisen haben. Und ich hoffe einfach mal für sie, dass sie es tun werden und tippe deswegen auf Pittsburgh.
Halleluja, Mike is a Believer und da sind wir wieder und das ist wieder genau der Punkt, wofür wir ihn lieben. Es ist wie beim Gospel-Gottesdienst, wenn er Belief sagt, dann believen wir. Dann sagen wir, Big Ben wird wieder, also der wird vom schiefen Turm von Pittsburgh wieder zur geraden, aufrechten Kirche mit großen Glocken. Nein, wird er nicht, Denver.
Ah, okay, du tippst für Frank? Ich eben.
Ja, ich muss jetzt mal für alle Broncos-Fans Liebe dalassen.
Okay.
Also, und wenn nicht, wann dann? Also, die können ja jetzt nicht 3-0 starten und dann irgendwie 3 und den Rest nur noch Niederlagen. Das wäre ja kacke.
Boah, das Laufspiel des Steelers ist so kacke, Alter. Egal, okay, komm.
Deswegen, also es wird ein enges Ding, wo ich auch sage, aber ich glaube, wird nicht geil, das Spiel. Es wird so 2017, 13, 9, 16, 13, so die Kategorie. Es wird nicht cool.
Also, es gibt ja deutsche Football-Experten, die sagen, Dolphins gegen Buccaneers wird ein super enges Spiel, Carsten. Gehst du mit denen mit?
Wer war das?
Ich glaube, Icke hat in der Webshow bei RAN gesagt, dass das ein sehr schweres Spiel für Brady
wird. Ich liebe ihn. Ja. Ich liebe ihn.
Gehst du da mit?
Oh, ich liebe ihn dafür. Nee.
Ich glaube es leider auch nicht. Also wenn ich es ihm gönnen würde, dann Jacoby Brissett und den Dolphins mal jetzt hier ein gutes Spiel zu machen. Aber als Patriots-Fan musst du jetzt eigentlich auch gegen die Jets tippen müssen. Die müssen jetzt alle mal verlieren. Aber ich glaube nicht, dass Tampa Bay zu Hause irgendwas anbrennen lässt gegen die Dolphins. Auch wenn ich es cool fände, einfach der Spannung wegen. Und man weiß ja auch nicht, wann Tua wieder fit ist.
Glaubst du
echt?
Es wird nicht deutlich. Das nicht. Das Perverse ist, das ist so eine alte Football-Weisheit. Deswegen weiß ich, was ich gemeint. Vielleicht hat das mit Eng nur sehr emotional verkauft. Es gibt eine ganz alte Football-Weisheit und die beweist sich jedes Jahr wieder, dass du unberechenbare Teams, also wo du sagst, okay, Starting Quarterback ist raus, Backup ist drin und dann hast du aber einen erfahrenen Backup. Also ich meine jetzt nicht so einen Mason Redneck Rudolph, sondern ich meine halt wirklich jemanden, der sich auch schon mal bewiesen hat. Dann hast du plötzlich defensiv den falschen Gameplan, weil du halt dich auf was anderes vorbereitest. Und plötzlich drehen die 4-5 Stellschrauben, weil du etwas siehst, was du halt nicht kennst. Also du weißt halt rein theoretisch, das ist der Quarterback, der kann das machen. Jetzt habe ich den 1 oder 2 Wochen gesehen. Jetzt haben die natürlich aber auch, also bei den Dolphins, gewaltig Zeit gehabt, das System so zu adaptieren, dass genau das, was Brissett kann und das, was das Laufspiel kann und das, was Gesicki kann, etc., perfekt harmonieren wird. Du wirst ganz andere Passrouten zum Beispiel vom Tight-End-Konzept her sehen, als in den Wochen zuvor. Das liegt halt an der Vorbereitungszeit und an der Einspielzeit. Und da sind dann schon Favoriten. Frag mal damals die Bills in den 90ern. Da gibt es so diverse Spiele, wo du sagst, wie konnten die das verlieren? Ich glaube tatsächlich, es wird sehr, sehr eng. Und natürlich aus Liebe würde ich auf meine Dolphins tippen. Aber da Mike Stiefelhagen ja schon sein eigenes Denkmal meißelt und sagt, ich bin hier der Tippspiel-King. So, im Glockenbach-Viertel vor der Kirche, wie er sagen würde, was eigentlich eine Kirche ist, wird dieses Denkmal aufgestellt. Deswegen sage ich Buccaneers.
Ja, ist mir scheißegal, wie toll das System der Dolphins sein soll. Ich glaube, die Buccaneers sind ein verdammter Virus-Trojaner, der da reinkracht. Und ich glaube, die Trojaner werden das kleine Pony diesmal nicht reinlassen oder die Delfine oder was auch immer. Ich glaube, die Buccaneers machen das. Und ich weiß nicht, ob deutlich, aber ich glaube nicht, dass es ein enges Spiel ist.
Das Pony. Das war ein Riesenpferd, Mann. Da war eine ganze Armee
drin. Ja, eben, aber das ist ja genau das Wortspiel, lieber Carsten. Das ist jetzt im Vergleich bei Buccaneers Dolphins, wenn die Buccaneers die Trojaner sind, ist das ein Pony und kein Riesenpferd. Das ist ja der Witz. Muss ich noch Witze erklären, oder was? Wie alt bist du?
Nochmal, also ihr könnt natürlich für den nächsten Comedy-Preis 2022 könnt ihr ja Vorschläge machen. Also Mike ist auf dem besten Wege. Also der ist auch bei der nächsten Staffel da von Bully Herbig dabei, weil über seine Witze lacht keiner.
Oh, jetzt hat er was scharf geschossen, mein Freund.
Jetzt hauen wir es raus. Ich ruf Bully gleich mal an und sage ihm, pass mal auf, ich ruf den wirklich an. Ich sage, du, ich habe da jemanden, also wenn du hier schon den anderen Podcaster da nimmst, der gleich raus war, nimm mal Mike. Also der erzählt Witze, dann lacht keiner drüber.
Feuer,
das wird super.
Salamander. Saints gegen Washington. Heinecke Magic.
Jetzt muss ich erstmal einen Kaffee runterschlucken. Heinecke Magic, in Heinecke Magic we fucking trust. Ja, könnte die Überschrift sein.
Tue ich auch.
Ist dir überhaupt klar, dass wir zu Heinecke noch kein T-Shirt haben? Wir haben jetzt ein neues übrigens, The Addams Family. Wir haben Josh zeigt's Allen. Wir haben also so ein paar, aber dazu haben wir noch keins. Mit Heinecke müssen wir, also du bist ja nur ein Bierexperte, da musst du dir was einfallen lassen. Frag mal Bambi.
Naja, ich finde Heinecke, also das hast du letzte Woche schon erzählt, oder vorletzte, dass er mit Bud Light jetzt einen Deal gemacht hat, schon ziemlich lustig, wenn er eigentlich fast wie Heineken heißt. Von mir aus kannst du Goat draufschreiben, das ist der allerbeste, was willst du? Heinecke, Mann.
Das kannst du Goat draufschreiben.
Ja,
Also ich muss wirklich nochmal für Heinecke eine Lanze brechen. Ich werde nie vergessen, der geht zu Boden, liegt so, den Hit hat er auch echt gemerkt und dann ist er beim Touchdown. Und wie er im Liegen, dieses Bild ist so faszinierend, er kommt hoch und feuert seine Teamkollegen an und feiert sich, dass er da im Liegen irgendwie, also das war geil, das war wirklich geil. Wusstest
du, dass der mit seinen O-Linern trainiert und die O-Liner, die sind halt im Gym und keine Ahnung, pressen da irgendwelche Kontinente weg und er ist nebendran und versucht irgendwie die gleichen Übungen für Nacken und Co. zu trainieren mit brutalem Gewicht und ja. Klar, es ist ein Athlet, aber der sieht natürlich anders aus als die O-Liner. Das ist einfach ein geiler Macker. Das kannst du nicht anders erklären. Das ist, Heinecke, ich liebe dich.
Also, ich find's gut. Also, 8 Touchdowns.
Ich muss diesen Train auch weiterfahren. Das Washington Football Team wird gegen die Saints zu Hause gewinnen, weil Heinecke einfach ein geiler Typ ist. Ich tippe auf Washington.
Lustig, dass du das sagst, weil meine Analyse wäre tatsächlich, wenn die Rush Defense der Saints funktioniert, und die hat die Woche vorher funktioniert, 20 Carries nur zugelassen, bla bla bla, 83 oder 85 Yards, dann kann das funktionieren. Es könnte so ein 26-21 so knappes Ding werden für Washington, aber nicht zu Hause bei den Saints. Da gewinnen die Saints, Punkt.
Aber sie spielen doch in Washington.
Wie, die spielen in Washington? Spielen die in Washington? Bist du doof? Wieso spielen die zu Hause in Washington? Was habe ich denn hier aufgeschrieben?
Soll ich jetzt helfen beim Tippspiel, oder?
Ja, es geht los. Betreutes Moderieren.
Nee, sie spielen im FedEx Field in Washington.
Da muss ich das überdenken. Warte, dann habe ich das tatsächlich dummerweise falsch rum aufgeschrieben.
Ja, mach das kurz. Ich wollte doch sagen, dass die Defense in Washington weiterhin eine Enttäuschung bleibt, weil sie letztes Jahr so stark ist. Die müssen natürlich auftrumpfen gegen die Saints, weil wenn sie keinen Druck auf Winston und Co. bekommen, dann wird das ein fingerlickiges Spiel. der hat bisher erst 2 Interceptions. Das geht bisher voll klar. Deswegen, das wird jetzt, ich tippe auf Washington aus Heinecke Love. Glaube aber, dass die Saints auf jeden Fall eher der Favorit in diesem Spiel sind, auch wenn sie auswärts spielen. Ich bleib bei Heinecke aber. Ich bin ein treuer Typ. Auf geht's, Washington.
Stimmt, ich habe es falsch schon mal aufgeschrieben. Mein Fehler. Das ändert natürlich die komplette Sachlage.
Ja, aber meinst du, also Winston, Kamara, was auch kurz erwähnen ist, Will Lutz ist ja auf der Injured Reserve Liste. Ja. LG Roses haben sie jetzt nach vielen verkickten Field Goals oder PRTs entlassen und haben jetzt einen neuen Kicker geholt und den kennt ihr. Wahrscheinlich. Cody Double Doink Parkey ist zurück. Ist das Kicker bei den Saints, also der das berühmte Double Doink, also erst an den einen Goalpost, dann einen anderen Kick gesetzt hat, damit die Bears rausfliegen sozusagen oder
und das,
dadurch
und
sind sie rausgeflogen.
Überleg mal, das ist doch alles nur ein Marketing-Gag. Ich meine das jetzt ernst. Also, fassen wir mal zusammen. Washington hat einen Quarterback, der heißt tatsächlich so wie das, also so wird in Amerika Heinecke ausgesprochen, Heinecke. der ist von Budweiser gesponsert. Und Double Doink wurde ja ersetzt und dann hat ja Budweiser einen riesengroßen Aufruf gemacht zu kicken. Ich glaube, es ist alles nur eine Bierveranstaltung. Dieses Spiel ist eine einzige Bierveranstaltung. Der wird wieder Double Doinken und dann machen die Saints auch einen Aufruf und sagen, hier, pass auf, so, das ist alles nur gesponsert. So, also ich hatte einen Dreher drin, ändert natürlich was an der Prediction, deswegen würde ich jetzt rein theoretisch tatsächlich so ein 30, warte mal, 30, also das Saints 2 Punkte Führung, ganz knappes Ding. Also dann wird es nämlich knapp. Also das Washington Football Team wird nicht gegenhalten können, defensivtechnisch 4 Viertel gegen Kamara und Co., weil wir haben ja Alvin und die St. Monks. Und ich glaube wirklich, das wird eng. Es wird enger als erwartet. Aber die Saints machen das Ding ganz, ganz, ganz knapp. Wahrscheinlich mit einem 3-Punkte-Vorsprung durch Mr. a.k.a. Double Doinky.
Ja, das ist ja so geil, wenn Parkey die zum Sieg schießt. Okay, also, Tuch auf die Saints, ich auf Washington.
So.
Oh.
Oh, was kommt jetzt?
Jetzt kommen die Carolina Panthers mit Stephon Gilmore, die zu Hause spielen gegen die Philadelphia Eagles.
Ja.
Im Bank of America Stadium. Ja, da muss man mal kurz in sich gehen, weil ich finde, die Eagles spielen auch gar keinen schlechten Football. Nee. Hurts hat auf jeden Fall bewiesen, dass er das Potenzial hat, ein Franchise-Quarterback in der NFL zu sein. Die Panthers haben gegen starke Cowboys verloren, davor alles gewonnen.
Ja.
Ich glaube, das wird... Tu mich schwer.
Ich tue mich auch sehr, sehr schwer. Also es könnte so ein 28-26 werden. Es könnte so ein 30-28 werden für die Eagles. Wenn Darnold Düsentrieb nicht ins Laufen kommt. Wenn diese Offense funktioniert und wenn die Defense so weitermacht, wie sie funktionieren und Morgan Fox, auch ein Freund ein Pillen-Army-Freund, der ja bei den Rams war und jetzt bei den Carolina Panthers ist, schwört halt, also hat mir per WhatsApp bestätigt, dass dieses System tatsächlich echt ist, dass die eine Unit sind, ich zitiere und übersetze das mal frei, something I never played before, also etwas, wo ich in der NFL noch, etwas, was ich in der NFL noch nie erlebt habe. Das siehst du auch auf dem Feld, die einer für alle für einen, das ist wirklich cool zu sehen. Die ergänzen sich da, die sind sofort da, die Liner rennen noch bis zum bitteren Ende hinterher, das macht mir Spaß zu sehen, also es ist eine gute Unit und ich glaube tatsächlich, und das mache ich jetzt einfach mal, die drehen das Ruder wieder rum. 28-24 gewinnen, so in der Größenordnung, mit 4-5 Punkten Differenz gewinnen die Carolina Panthers.
Ich habe mir gerade überlegt, als du gesprochen hast, ich werde auf das tippen, was du nicht tippst, weil ich finde das so eng, ich finde es schwer zu sagen, bei den Panthers ist auch noch Shaq Thompson out, das wird auch wehtun. Klar, Leute, Gilmore ist immer noch verletzt, also wird nur an der Seitenlinie stehen und sich freuen können. Und ich weiß nicht, die Eagles haben mir zuletzt ein bisschen mehr gefallen. Ich glaube, es wird ein enges Spiel und ich setze es aber mal drauf, dass die Eagles das Momentum mehr auf ihrer Seite haben am Ende und mit Hurts vielleicht einen coolen Sieg gegen die Panthers einfahren können. Und ich will ja hier ein bisschen Spannung, deswegen ich tippe auf die Eagles.
Mach doch.
Ja. Auch wenn ich hoffe, dass die Panthers gut spielen, weil ich habe Darnold im Fantasy. Der soll mal schön Punkte machen.
So, was haben wir noch?
Wir haben jetzt Titans Jaguars.
Du meinst den. Also es gab ja mal mindestens eine Armlänge Abstand, Antanzverbot.
Was ja, wollen wir drüber reden hier, was passiert ist. Urban Meyer. Das ist ja langsam eine
eigene Meme. Meyer.
Ja, das Mr. ist ja langsam ein eigenes Meme.
Mr. Moralapostel. Ist irgendwo in einer Bar unterwegs und ich habe das lustigerweise gesehen. Bei einem Twitter-Account am Wochenende beim College, habe das weitergeschickt an Kollege Icke, dem das aber durchgerutscht ist leider, sonst wäre es schon bei uns in der Sendung gewesen. Also Mr. Moralapostel ist da zu sehen mit einer viel, viel jüngeren Frau, kann er ja alles machen, was er will, wird er angetanzt, fertig, aus und die junge Dame hat das Video tatsächlich, die Freundin davon hat das hochgeladen, weil sie nicht wusste, wer er ist. Es ist aber tatsächlich Urban Meyer und es ist irgendwie komisch, finde ich. Es hat so ein bisschen, weiß ich nicht, sieht nicht cool aus. Es hat so ein bisschen so Sugar Daddy Style, mag ich nicht.
Ja, also was ist genau passiert? Urban Meyer war in einer Bar unterwegs und hat selber erzählt, er wurde dann wohl von einer College-Gruppe angesprochen, Und ist mit denen ja in Kontakt gekommen. Das eine Mädel hat ein Bild hochgeladen mit Urban Meyer und kannte ihn wohl nicht. Die anderen Leute kannten ihn aber wohl schon und eben hat eine Freundin dann ein Video gemacht, wie Urban Meyer angelehnt an der Bar sitzt und das Mädel vor ihm tanzt und er hat seine Hände dort, wo seine Hände nicht sein sollten und das eher untenrum. Und das Video ist natürlich dann, wenn er Tight Ends mag, dann. So, das Video ist auf jeden Fall dann hochgeladen worden und das sieht natürlich nicht gut aus als Familienvater. Vor allem jemand, der in der NFL Network Sendung sitzt vor der Season und sagt, das Wichtigste ist, um ein Team zu führen und ein gutes Team, eine Teamgemeinschaft zu sein. Man darf nicht selfish sein, also man darf nicht nur an sich denken und man muss seine Off-Field-Issues in den Griff bekommen.
Ja, läuft bei dir.
Nö, so ein kleiner Twerk, egal. Okay, ja, das also ist jetzt hochgeladen worden. Ja.
Um das nochmal zu unterstreichen, also es ist jetzt nicht, dass er an der Wand steht und sagt, oh Gott, und nimmt die Hände hoch und sagt, bitte geh von mir weg, sondern es sieht tatsächlich eher aus wie nicht in der Shotgun stehen. Also er hat die Hände da, wo der Quarterback die Hände beim Center hat.
Der hat das also auf jeden Fall genossen und ich meine, sie hat das dann irgendwann auch ausgenutzt, weil sie dann schon irgendwann wusste, wer er ist, weil sie im Nachgang dann noch ein Video, ein anderes Video hochgeladen hat, wo man es nochmal anders erkennen kann. Also das haben die jungen Leute da auf jeden Fall auch ausgenutzt, muss man auch mal wissen, ob man das so möchte, aber
ja, aber dann hat doch die nicht Eier und sagt, Digga, geh weg, klar, nimm die scheiß Kamera runter, verpiss dich und geh mir nicht auf den Sack.
Ja, also, das ist natürlich auch für die Familie
von Meyer. Shelly Meyer, so heißt nämlich seine Frau.
Ja, die jetzt ihr Twitter löscht, wie sie gesagt hat, weil sie so viele Nachrichten bekommt. Also es ist einfach eine Situation, die die Jaguars als Franchise jetzt, wenn sie 0-4 stehen, auf jeden Fall nicht brauchen. Und ich habe hier eine kleine Zusammenfassung, was Urban Meyer bisher bei den Jaguars gemacht hat. Und wir dürfen nicht vergessen, unfassbar erfolgreicher College-Coach, der die Jaguars übernommen hat, die 1-15 letztes Jahr gegangen sind. Also das ist auch alles andere als eine Franchise, wo du sagst, die gehört zum oberen Drittel. Aber da ist so viel über den Sommer passiert, so viele neue Spieler gekommen, du hast dich neu formiert, du hast einen ersten Pick mit Trevor Lawrence geholt. Also Potenzial ist da, eine bessere Season zu spielen, du stehst jetzt 0-4. Was hat Urban Meyer am Anfang gemacht? Die erste Amtshandlung von ihm war, Chris Doyle als Team Director zu holen, der aufgrund vieler rassistischer Kommentare in der letzten Zeit schon und homophoben Kommentaren sehr negativ aufgefallen ist. Der wurde gesigned, kurze Zeit darauf haben die Jaguars als Team, als Franchise gesagt, nee, der muss wieder gehen, haben sie wieder entlassen. Dann haben sie Tim Tebow geholt als Titans. Wie das gelaufen ist, wissen wir, auch wenn es für Carsten und mich sehr schade ist.
Ja.
Haben dann einen Running Back in der ersten Runde geholt mit Travis Etienne, der sich dann verletzt hat. Aber ob das so clever war, wenn sie James Robinson haben und ein Team haben, wo es 10.000 Baustellen gibt, vielleicht aber nicht auf der Running Back-Position, sehr auch mal dahingestellt. Dann haben sie unter anderem nach dem Draft mit Urban Meyer gesagt, naja, eigentlich wollte ich Kadarius Toney draften, der ist zu den Giants, also habe ich dann Travis Etienne geholt. Das ist so für ein schöner Selbstbewusstsein-Boost für so einen Travis Etienne zu wissen, der wollte mich gar nicht. Hat dann öffentlich gesagt, Spieler, die sich nicht impfen, werden wir nicht spielen lassen und cutten. Das hat dazu geführt, dass die Jaguars 2 Wochen lang die NFLPA-Inspektoren da hatten, die gucken wollten, ob die Spieler richtig behandelt werden. War auch sehr, sehr clever. Hat dann gesagt, Lawrence, ja, beste College Quarterback ever vielleicht, mal sehen, vielleicht spielt auch Minshew. Hat dazu geführt, dass Lawrence nur die Hälfte der Raps spielen konnte und nicht Minshew, um dann Minshew wegzutraden für einen 6-Runden-Pick. Hätte man Lawrence vielleicht auch ein bisschen mehr Hilfe oder Einheiten geben können.
Einfach Gardner Minshew behalten können, ihn diese Saison spielen lassen und einfach mal Trevor Lawrence nicht ins kalte Wasser werfen, weil der Typ ist Verlieren nicht gewohnt und sitzt jetzt wahrscheinlich weinend in der Ecke und streichelt sich die ganze Zeit die Haare.
Beides besser, als was er dann gemacht hat. Es geht noch ein bisschen weiter. Hast dann CJ Henderson weggetradet, der letztes Jahr overall der 9. Pick war für Dan Arnold, Titan.
Nicht zu verwechseln mit Sam Darnold.
Nee, nicht zu verwechseln. Hast du mal schon wieder weggehauen. Dann die Jaguars stehen jetzt 0-4 und bis dann nicht nach Cincinnati zurückgereist, weil eben dieses Video jetzt hochgekommen ist. Also er ist nicht mit dem Team zurückgeflogen. Er wollte Dinge in Ohio klären. Ich nehme mal an familiäre, keine Ahnung.
Nochmal, der Mann hat, also der hat schon Enkel. So, also da brennt richtig der Baum. Und seine Frau unterrichtet nochmal, das ist das Perverse an dieser Sache. Also, das ist ja jetzt nicht, dass die Frau sich zu Hause einschließen kann. Die ist unterrichtet Nursing, also die ist Krankenschwester und unterrichtet Studenten an der University of North Florida. Also die wird da richtig Feuer haben. Und das Ganze, weil er einfach mal irgendwie meint, er muss da den Jobi Hestas machen und all das Unterschied ist egal.
Aber die Frage ist ja auch, wie du damit umgehst. Also er sagt dann, okay, ich bleibe, ich fliege nicht mit dem Team zurück. Das heißt, du lässt dein Team alleine. Das Team fliegt zurück. Dann cancelst du das Monday-Team-Meeting. Und das ist bei den Jaguars eigentlich gesetzt. Das kennt ihr aus Hard Knocks vielleicht, auch von anderen Teams. Oder All or Nothing. Der Coach ist vorne, alle im großen Saal. Und es wird erstmal aufgearbeitet, was passiert ist, oder in die neue Woche gestartet, einfach als irgendwo auch als Ritual zusammen die neue Woche zu starten. Das wurde gecancelt, weil er immer noch Dinge um dieses Video herum klären musste, ist dann aber irgendwann zum Gelände gekommen und ist in die Meetings gegangen der Positionsgruppen. Also es gibt ja auch Meetings von den Linebackern, von den O-Linern, also in ihren Positionsgruppen, und ist dort in die Räume gegangen, hat sich dort bei jeder Positionsgruppe entschuldigt, statt einmal vor allen. Was auch ein bisschen seltsam ist, weil man so das Gefühl bekommt, der hat Angst auf die Reaktion, wenn alle in einem Raum sind, ich weiß es nicht. Und es hieß ja eh schon, dass er und das Team sich nicht so gut verstehen sollen, wie man zunächst gehofft hat. Hat sich bei den Positionsgruppen entschuldigt, und Mike Silver, das ist der ESPN-Writer für die Jaguars, der wohl auch viele Kontakte zu den Spielern hat, hat getweetet, dass Spieler ihm gesagt haben, dass sie aus dem Lachen nicht mehr rauskamen, als Meyer den Raum verlassen hat. Weil das halt, du glaubst dir jede Art von Autorität, wenn du sowas dann so wenn auch noch behandelst.
Wenn du dich hinstellst und einen auf Moralapostel machst, das ist so wie mein Lieblingstweet vorgestern. Was haben wir heute? Freitag. Dienstag war das. Mein absoluter Lieblingstweet hier aus meiner Gegend hier, wo ich wohne. Jetzt werden ja die Wahlplakate alle abgebaut. Dieses Moralapostel-Denken, meine ich. Die Kandidaten hier in Schleswig-Holstein, wo ich wohne, die Plakate wurden eingesammelt mit einem, gibt es ein Foto, Porsche Cayenne, Klappe offen, da liegen die Plakate drin, die abgebaut werden. Ist dasselbe wie Urban Meyer. Also wenn du Wein predigst, dann kannst du Wein saufen. Wenn du Wasser predigst, musst du halt auch noch Wasser saufen. Ganz einfach.
So, was und jetzt
Urban
passiert?
Meyer ist ein kleiner Schwerenöter.
Ja, ein kleiner ist gut. Khan, der Owner, musste jetzt auch offiziell ein Statement raushauen über alle Kanäle, wo er sagt, er hat unseren Trust verloren und muss ihn jetzt wieder zurückgewinnen. Also deutlicher kannst du deinen Coach, ganz egal was für einen Vertrag unterschrieben hat, nicht anzählen. Und was hat Meyer jetzt gemacht? Meyer hat jetzt nochmal, weil er gemerkt hat, das war vielleicht alles nicht so clever, hat sich nochmal entschuldigt, hat nochmal ein Team-Meeting angesetzt in einen Raum, diesmal mit allen, und hat sich nochmal vor allen entschuldigt. Weil er halt gemerkt hat, das war erst falsch, wie er damit umgegangen ist. Also du kannst nicht eine Krise noch schlechter behandeln, als es Urban Meyer gerade tut. Trotz seiner jahrelangen College-Erfahrung hat man so das Gefühl, NFL überfordert.
College und NFL ist was anderes. Es gibt halt so viele Beweise dafür, wo College-Coaches in die NFL gekommen sind, mit großen Vorschusslobbyern, und die einfach irgendwie echtes verkackt haben. Ich fand Urban Meyer immer cool. Ich fand Urban Meyer immer relativ cool. Und es hat aber irgendwie nie funktioniert, dass er tatsächlich konsequent ein Team, also das ist ja dann heute hier, morgen da, dann ist er in Rente gegangen, weil er dann den Vertrag nicht erfüllen wollte, dann ist er woanders hingegangen. Und es gibt ja Beweise dafür, es funktioniert. Also es gibt Coaches, wo es funktioniert hat. Pete Carroll, bestes Beispiel. Pete Carroll war eine Legende bei USC, Paul Brown damals, Chuck Fairbanks. Das sind aber jetzt alles wieder, wo Mike sagen würde, ja, also alte Zeit, ja, ich weiß. Aber Jim Harbaugh, bestes Beispiel. Pete Carroll. Und auch, Jimmy Johnson hat auch funktioniert. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele, die es halt nicht geschafft haben. Danke und Wiedersehen und Tschüss. Und Urban Meyer ist für mich, ist jetzt schon Wackelkandidat, weil er es tatsächlich einfach nicht schafft, die PS auf dem Rasen zu kriegen. Und man muss ehrlich sagen, wenn ein Khan, der irgendwie echt, überleg mal, was der alles irgendwie, also den hörst du nicht, den siehst du nicht, der ist irgendwie komplett unterhalb des Radars normalerweise, plötzlich jetzt sich so gerade macht und sagt, Digga, also finde ich scheiße, der muss sich jetzt erstmal wieder beweisen, dass das hier alles funktioniert. Das ist schon gefühlt die zweite und letzte Abmahnung, und das Ganze sogar via Social Media.
Absolut, sie haben jetzt 19 Spiele in Folge verloren. Das ist die zweitlängste Serie, Negativserie in der Geschichte der NFL. Ich glaube, niemand hat erwartet, dass die Jaguars jetzt irgendwie in die Playoffs kommen oder irgendwas. Aber was mich auch so Urban Meyer und den Staff kritisieren lässt, ist die Art und Weise. Es scheint so, als wenn du den Lockerroom nicht im Griff hast. Und wenn du nicht an einem Strang ziehst und so Dinge wie jetzt neben dem Feld passiert sind, helfen dabei natürlich nicht. Und es macht es eigentlich nur schlimmer. Ich möchte kurz mal wieder eine Lanze brechen für Tim Tebow, weil der musste sich ja einiges anhören lassen für seinen, gescheiterten Versuch, als Titan zurückzukommen, der gecuttet wurde von Urban Meyer. Der stellt sich jetzt hin vor die Kameras und sagt, Urban Meyer ist heartbroken. Der weiß selber, was für einen riesen Scheiß er gebaut hat und will das wieder gut machen. Es gibt auch viele, die sagen, ja, vielleicht ist er auch so jetzt kaputt, dass er von selber sagt, ich höre auf und zurücktritt. Da meint Timo, nein, das wird er nicht tun. Er wird alles tun, um das Ruder rumzureißen. Er wird nicht zurücktreten und er glaubt, dass Urban Meyer nach wie vor der richtige Coach für die Jaguars ist. Er braucht einfach nur Zeit. Und ganz egal, ob das die richtige Meinung ist oder nicht, du musst dich erstmal als jemand dahinstellen.
Das meine ich großartig.
Genau, und jemand, der gerade öffentlich so zerstört wird, sich da vorstellen, der dich gecuttet hat und sagen, egal, glaubt an den Mann, der kann's. Und das ist, finde ich, ganz, ganz groß, was Tim Tebow gemacht hat.
Und deswegen hätten sie ihn behalten sollen. Weil was glaubst du, was das für eine Stimmung im Locker... Also, ich meine,
ja, das ist halt krass, wenn der jetzt noch im Lockerroom wäre, wird keiner lachen.
Ja, dann würde er sagen, so, pass auf, der erste von euch, der hier nicht irgendwie einen Halbharten in der Hose kriegt, wenn dann eine Tante vor ihm rumschwänzelt, hier jetzt den Arm hoch, da wird kein Arm hochgehen.
Nee.
Da wird kein Arm hochgehen. Nee. Und das ist der Punkt. Das kennen wir ja alle, dieses Hihihihihi hinterm Rücken anderer. Gibt's immer wieder bei Gruppen, die da das. Und ich mag Tim Tebow, Punkt.
Ja, du brauchst da einfach Menschen, die zu dir stehen, auch wenn du nicht da bist. Also weißt du, wenn dann über dich gesprochen wird und andere machen sich über dich lustig, wenn es dann jemanden gibt, der dich mag, der dann aber auch die Klappe aufmacht und es nicht über sich ergehen lässt, das sind die ganz Großen. Und deswegen da
so Props. Wie du. So wie du. Du machst Props dich auch für mich gerade. Finde ich auch gut. So.
Zurück zum Spiel, oder?
Zurück zum Spiel, meine Damen und Herren. Das war ein kurzer Exkurs. Wir haben einmal komplett sozusagen verbal die Nordschleife umrundet rund um das Thema Kurven. Und Kurven im Leben von Urban Meyer kann zu kleinen, aber doch heftigen Diskussionen führen. Die haben wir jetzt geführt. So, Titans.
Bin ich jetzt wild?
Also ohne Scheiß, wenn irgendwann die Situation da wäre, dieses Helden aus der zweiten Reihe Ding, dann jetzt für die Jaguars, aber ich habe noch nicht so viel getrunken. Wenn du mich heute Abend um 22 Uhr gefragt hättest, würde ich sagen, Jaguars, Abfahrt.
Ich meine, die sind komplett am Boden, ne? Die sind komplett zerrüttet. Urban Meyer.
Soll ich jetzt die Rocky-Melodie einpfeifen oder was?
Ich sag, die Jaguars gewinnen.
Boah, hier wurde Alkohol ausgeschenkt, schon am frühen Morgen. Aber gut, ja, hast du recht.
Ich sage, die Jaguars gewinnen und die Jaguars werden nicht gewinnen, weil sie einen stabilen, guten Coach gerade haben, sondern weil das Team einfach sagt...
stabilen, ja, ob der stabil war in dem Moment, weiß ich nicht. Aber sieht glücklich aus.
Letzte Woche sah Trevor Lawrence besser aus als davor die Wochen. Der ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, auch wenn es jetzt kein mega krasses Spiel war, er ist auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass er langsam auch mit dem Rücken zur Wand steht. Und die haben, das ist ja das, was mich bei den Jaguars so stört, sie haben ja wirklich gute Spieler eigentlich, die sie bisher nicht so einsetzen, dass sie ihr komplettes Potenzial abrufen. Die Titans sind auch angeschlagen, das darf man nicht vergessen. Die haben letzte Woche in Overtime gegen die Jets verloren. Sie haben einen Injury Report, wo sehr, sehr viele questionable stehen, wo es halt schwer ist zu tippen, kann Julio Jones jetzt spielen oder nicht, unter anderem. Aber ich gehe einfach mal mit der Story, wie krass wäre es jetzt, wenn die Jaguars gewinnen würden. Und ich tippe drauf.
Ja.
Go gut. Jacksonville.
So.
Ja, du musst alles, ja rankommen.
Der Sieg für Shelly. Für Shelly Meyer. Ja. So. Nächstes Spiel. Mac Jones, also Rot-Blau gegen Rot-Blau, also Patriots zu Gast, und das habe ich jetzt richtig rum, bei den Houston Texans. Mac Jones, der tatsächlich statistisch besser war als Tom Brady damals, aber das ist jetzt Quatsch, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie über die alten Rekorde und so weiter, aber Mac Jones gefällt mir. Hat schon über 1000 Yards, also Sollziel schon mal erfüllt. Jetzt nicht 8, 10, 12, so à la Derek Carr Touchdown, sondern eher 4, also ist jetzt eher solide, aber solide reicht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich kann das nicht aussprechen. Ich glaube tatsächlich, dass die Patriots ein gutes Footballspiel abliefern werden, weil sie tatsächlich auf einem richtig guten Weg sind. Also gegen die Patriots so zu spielen, das hat mir richtig gut gefallen. Gegen die Buccaneers so zu spielen auf Seiten der Patriots hat mir richtig gut gefallen. Mac Jones gefällt mir auch immer besser. Am Anfang habe ich gedacht, so, boah, nee, komm, das ist irgendwie, das sieht aus wie als nicht jetzt Brady 2.0, nur weil einer ein Bäuchlein hat und in Boxershorts irgendwie echt scheiße aussieht. Aber ich glaube tatsächlich, es wird so ein 29-10, 20-10, 21-7 für die Patriots.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich glaube es nämlich genauso. Ich glaube, dass die Patriots ein gutes Spiel machen werden und auch nicht knapp gegen die Texans gewinnen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich arrogant bin oder so, sondern weil ich glaube, dass die Texans ohne Taylor mit Mills so gebeutelt sind nach einer 40-0-Pleite gegen die Bills. Ich glaube, das wird schwer, da zurückzukommen. Wäre für sie sehr, sehr wichtig, weil die Patriots kannst du zu Hause schlagen. Ich glaube aber nicht, dass sie es packen werden und tippe deswegen auch auf New England.
Gut, nächste Partie.
Glück auf und guten Morgen aus Gelsenkirchen, live vom Spiel. Seattle gegen L.A. Sieht bis jetzt ganz nice aus. Naja, mal schauen. Meine eigentliche Frage. Myles Garrett. wer will den eigentlich noch aufhalten? Ich meine, okay, Chandler Jones hat am ersten, am zweiten später so ein bisschen gezeigt, dass er auch da so einen kleinen Rambock in der Hosentasche hat, aber für mich geht nichts über Myles Garrett dieses Jahr. Gibt Aaron Donald seinen Titel ab? Na, Defense Player of the Year, was meint ihr? Schönes Wochenende und reingehauen, Jungs.
Kleinen Rambock in der Hose, das hast du falsch verstanden. Das war Urban Meyer, aber das Video haben wir jetzt schon explizit besprochen. Myles Garrett und die Browns gegen die Chargers. Vielleicht für mich eine auf dem Papier geilste Partie. In Los Angeles, also in Inglewood, California. Myles Garrett, ein Spiel ohne Ärmel und schon musste er zum Pipi-Mann. Der heißt wirklich Pissman. Also das ist der Typ, das ist eine abstruse Situation. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Doping, also du darfst nicht selber pinkeln. Also was machst du? Ich arbeite bei der NFL. Was ist dein Job? Wirst du niemandem erzählen. Denn es ist folgende Situation. Der hält den Becher. Ja, jetzt habt ihr Bilder im Kopf. Der hält den Becher. Nicht wie jetzt, kennt jeder von uns mal ab und an irgendwo, keine Ahnung, Urologe oder was auch immer, eine Urinprobe abgeben, pinkelst du selber einen Becher, stellst den Becher in eine Klappe und gehst. Nee, Hände dann Rücken und der hält den Becher. So, das ist der sogenannte Pissman. Und Myles Garrett wurde jetzt also jede Woche, nachdem er seine sehr durchtrainierten, da bin ich übrigens sehr neidisch, Arme präsentiert hat, immer wieder auf Drogen und auf Doping getestet, auf leistungssteigernde Medikamente, aber der Junge ist pur. Und Defensive Player of the Year kann wirklich, wenn der so weitermacht, was werden. Also mir gefällt der tatsächlich richtig gut.
Ist für mich bisher der Favorit auf den Titel tatsächlich. Ja, er hat einfach mal das erste Spiel ohne diese Sleeves gespielt und wurde direkt zur Probe gebeten. Also echt ein bisschen kurios. Es wird ein geiles Spiel. Browns gegen Chargers, da treffen zwei Teams aufeinander. Die Chargers im kompletten Momentum, Raiders geschlagen, Chiefs geschlagen, Herbert funktioniert. Es läuft für Los Angeles und die Browns auf der anderen Seite gewinnen knappe Spiele. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, Mayfield ist wohl doch deutlicher angeschlagen, als man dachte. Also er hat sich in Woche 2 ja die Schulter ausgegangen, zurückgerenkt und spielt seitdem damit. Und man merkt es auch hier und da. Er hat ja seitdem nicht mehr so die ganz großen Spiele gemacht und jetzt selber auch gesagt, oder es heißt, dass er da mit zu kämpfen hat. Und das ist ja die Frage. Wir sind noch relativ früh in der Saison. Es ist Woche 4. Wie schwer ist Mayfield wirklich verletzt? Weil wenn er dann gegen Teams spielt, wie jetzt gegen die Chargers oder später auch gegen andere Teams, die eine hässliche Defense haben, wo es weh tut, also wenn du mit einer angeschlagenen Schulter spielst, noch ein Hit an den falschen Punkt und das ist vorbei. Und da habe ich ein bisschen Angst, ehrlicherweise. Weil wenn Mayfield ausfallen sollte...
Das wird schwierig.
Ja, das wird echt schwierig. Wird es sehr, sehr schwierig. Und ich freue mich auf ein Riesenduell, weil du gerade Myles Garrett angesprochen hast. Ich habe vorhin Rashawn Slater schon gelobt. Die O-Line gegen diese Defense-Monster, da knallt's. Also da pressen, also da knallt's, da gibt es ein Erdbeben.
2 Quarterback-Sacks allowed, 7 Quarterback-Hits gegen die Raiders. Und da ist klar, ist in Darkway ETC, aber es ist halt nochmal also was anderes, ob du von der einen Seite den First Overall Pick und auf der anderen Seite Myles Garrett und. Das gibt ins Gesicht. Das wird ein geiles Spiel. Also Justin Herbert wird wahrscheinlich Herbie-mäßig hupen und irgendwie rechts, links laufen und versuchen, irgendwas zu machen. Aber es ist natürlich Myles Garrett. Also überleg mal. Der Pass Rush der Browns letzte Woche. 2 Sacks und dann 10 Quarterback-Hits. Also Kirk Cousins fand das ganz widerlich. Der muss sagen, ganz, ganz widerlich. Ja. Pass-Defense können sie tatsächlich richtig gut. Das unterschätzt man immer, wenn man sagt, ja, da vorne ist richtig Rambazamba. Hinten, Greedy Williams und Konsorten, die machen das richtig gut. 88er Rating, das ist, heißt 6. Platz. Und was Yards, zugelassene Yards angeht, sind sie 32. Und nächster Punkt, den wir wirklich ganz, ganz dringend auf die... Es ist alles cool, Austin Eckler, ja, hat Vroni im Fantasy-Team, alles cool. 2. und 3. Platz, was die Rush-Defense angeht, der Browns. Deswegen glaube ich, es wird ein richtig geiles und enges Spiel, dass eben Baker Mayfield fehlen wird. Da ist ein ganz großes Fragezeichen. Und es gibt ESPN-Writer, es gibt Analysten tatsächlich aus Cleveland, Ohio, die sagen, ja, der rennt bei der Physio rein, raus, der hat eine Drehtür eingebaut, der ist öfter beim Physio als in den Team-Meetings. Das macht mir Sorgen. Das macht mir echt Sorgen. Und ich bin hin und her gerissen. Mein Herz sagt Browns, aber Mike ist ja schon, ne, habt ihr schon, ihr hört ja schon den kleinen Hammer, dick, 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 der baut ja am Denkmal. Mein Herz würde sagen 27-24 Cleveland, meine Expertise würde sagen 27-20 Chargers. Aber, ich bin Defense-Koordinator, ich mag Defense. Auf der anderen Seite Bosa ist auch alles cool. Ich traue mich hier nicht zu tippen. Ich würde tatsächlich unentschieden tippen wollen, aber es geht nicht. Ich muss mich ja für eins entscheiden. Und
es kann auch unentschieden ausgehen, habe ich auch schon mal getippt.
Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Hör auf damit. Das ist also die mathematische Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens in der NFL liegt unter, das habe ich von Roma mal gelernt, unter irgendwie 1, irgendwas Prozent. Also das ist ja völliges Gelumpe hier. Was tippst du denn?
Browns.
Echt?
Ja.
Ja, dann ich wurde auch Browns.
Ich meine, Garrett ist auch questionable, Tretter ist auch questionable, Conklin auch, Joku auch, also die Browns mit vielen Fragezeichen.
Ja.
Bei den Chargers tut weh, dass Jones und Kenneth Murray ausfallen werden, die sind auf der Injury Reserve, das ist eh schon klar. Es wird ein enges Spiel, ich habe mir überlegt, wenn Mayfield nicht spielen sollte oder verletzt ist und nicht weiterspielen kann, der Backup, Case Keenum, ist auch kein Blinder. Und er und Stefanski
kein kennt, Blinder ist geil.
Ja, die kennen sich ja auch sehr gut. Ich glaube auch, dass Keenum, das ist für mich einer der besseren Backup-Quarterbacks. Ich glaube einfach an diesen Browns-Hype, den wir seit Anfang der Saison predigen. Und ich glaube, die Chargers sind Favorit tatsächlich zu Hause. Und deswegen tippe ich auf die Browns.
Das ist genau meine Argumentationskette. Eigentlich. Aber ich muss ja jetzt mal irgendwie tippen. Und entweder gehe ich mit wen den Fahren unter. Weil das ist ja so, Mike feiert das ja so ab, ne? Also wenn der mal gewinnt, den
Carsten, das ihr müsst dann bei Pille, dich,
müsst Instagram doch, nicht gucken.
Du bist doch einer der größten, krassesten Typen im Football in Deutschland. Wenn ich gegen dich mal ausnahmsweise ein Tipp spiele.
Die größten, krassesten Typen, ey, da gibt's Leute irgendwie, entschuldige bitte, die werden vor mir angerufen, wenn es um Expertise geht.
Ja, aber ich rufe dich ja nicht früher an. Deswegen sage ich ja. Wenn ich dann gegen dich mal gewinnen kann, dann freut es mich einfach, weil ich weiß, wie gut du bist. Das ist doch einfach nur das Kompliment.
Ach, jetzt versucht er hier irgendwie die Nummer zu ziehen, Freunde. Merkt ihr, ne? Jetzt macht er einen auf, habt ihr trotzdem
so. Lieb. Ist doch, also wenn.
Jetzt macht er einen auf Urban Meyer, weißt du?
Ja, wenn der Bäcker Lionel Messi auf der Straße tunnelt, dann freut sich der Bäcker. Ja. Nicht Boris, sondern der Beruf.
Ich wollte gerade sagen, wieso geht Boris
Bäcker mit Lionel oder Messi der, wenn ich
über die Straße auf der Straße und ich bin Fußball?
Messi. Ja.
Gut. Ich sag Chargers, komm. Okay. Knapp. Knapp, aber Chargers. In Houston we trust.
Bears Raiders haben wir noch ausgelassen. Alter, Tickets $169.
Ja, das ist hier, da, entschuldige bitte, das ist in der Partymetropole Las Vegas, Junge, das Stadion Tüdelü und Tadla und dann
Titans
kommt Khalil Mack.
$18.
Und Justin Fields it. Lass uns mal über das reden, was tatsächlich den Elefanten im Raum, also das große Rüsseltier, Törö, also die Quarterback-Situation scheint jetzt geklärt zu sein. Also entweder hat Justin Fields das geilste Training ever hingelegt. Also erst hieß es, nee, ich bin mir noch nicht sicher. Ihr müsst euch mal diesen Twitter-Account der Bears angucken. Ja, erst, nee, wir sind noch nicht sicher. Dann nach einem Training, ja, nee, also jetzt der Starter für den Rest der Saison, Justin Fields. Hä? Was ist denn in dem Training passiert? Hat er das Spiel neu erfunden? Also keine Ahnung. Derek Carr wird Druck im Gesicht haben. Also da muss die O-Line auf jeden Fall definitiv einen guten Tag haben. Wir haben schon über die letzte Partie gesprochen, gegen die Chargers. Bosa und Co. 4 Sacks zugelassen, 7 Quarterback-Hits. Das kannst du gegen Chicago nicht machen. Alleine Chicago, also nur, Kollege Mack, schon 4 Sacks, 4 Tackles for Loss, 5 Quarterback-Hits. Guten Tag erstmal. Die können aber nicht Pass verteidigen. Das ist ihr Problem. 22. und 28. Und gerüchteweise kann, ich weiß auch nicht. Also Derek Carr, wie ich jetzt sage, der ist halt momentan echt einer der Besten, was Passen angeht. Raiders.
Klare Nummer Raiders. Also
okay.
Justin Fields ist aktuell der schlechteste Starting Quarterback, was das Quarterback-Rating angeht. Noch schlechter als Davis Mills. Kurzer Fun-Fact an der Stelle. Ich finde, Matt Nagy ist wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass die Leute gerade wieder über Urban Meyer reden, weil er ist eigentlich... Ja, er ist doch
der eigentlich... Der hat die Studentin bezahlt.
Matt Nagy ist ja eigentlich ein guter Coach. Wir müssen nicht drüber reden. Vor allem Defense ist ein guter Coach. Offense verliere ich langsam das Vertrauen und Glauben daran, dass er das gut kann. Und jetzt fällt auch noch David Montgomery aus. Der Running Back, der sie oft noch getragen hat zuletzt. Er ist out, er ist verletzt für mehrere Wochen. Khalil Mack ist questionable. Mooney ist questionable. Du spielst gegen die Raiders zu Hause mit dem Derek Carr aktuell, mit der Mannschaft, mit dem Stadion. Die stehen zu Hause 2-0. Die Bears sind auswärts 0-2. Also das ist für mich das, also wenn die Bears das holen, dann wird es eine Riesenparty. Ich glaube nicht dran. Ich sage Raiders.
Glaube ich auch nicht. Giants at Cowboys. Ja, haben wir erstes Spiel gewonnen. Ja, alles cool. Daniel Jones, alles cool. nicht gegen die Cowboys. Die Cowboys haben Lauf, die Cowboys funktionieren tatsächlich extrem gut, gerade defensivtechnisch. Und die Giants sind zu zweidimensional. Da fehlt die dritte Komponente, nämlich der Überraschungseffekt, was die Offense angeht. Deswegen, hier wird es relativ kurz bei mir. Da brauche ich jetzt gar nicht rum zu düdelüden und dadelan und hier auf Pseudo-Experte irgendwelche Zahlen auswendig zu lernen. Cowboys.
Ja, es tut mir sehr leid für die Giants, weil ich es ihnen echt gönne. Der Sieg in die Saints, Daniel Jones spielt ein gutes Jahr, also gehört vom Rating her tatsächlich zu den besten, ich glaube auf Platz 12 oder 11 ist er, Quarterbacks der Saison. An ihm liegt es nicht, bleibe ich bei. Saquon Barkley kommt immer mehr ins Laufen, was als Running Back sehr gut ist. Sie spielen allerdings auswärts in Dallas und die Cowboys sind so stark aktuell, haben die Panthers geputzelt. Es ist das falsche Matchup für die Giants. Ich glaube, wenn die Giants jetzt einen Gegner hätten, der ein bisschen mehr auf ihrer Augenhöhe ist, hätten sie eine Chance. So ist es ein Division-Duell gegen wahrscheinlich das stärkste Team in der Division. Und ich würde es den Giants gönnen, aber ich tippe auch auf Dallas.
Kommen wir zu unserem Run-2-Spiel, also das zweite Spiel. Eigentlich ja das dritte Spiel, aber das zweite bei ProSieben Max. Die 49ers gegen Kyler ist geiler und Kyler wird noch geiler. Cardinals, also das letzte ungeschlagene Team. Das hätte wahrscheinlich vor der Saison auch keiner gedacht, dass man sagt, die Cardinals sind das letzte ungeschlagene Team. Also für mich als Dolphin wäre es natürlich jetzt super, wenn die 49ers gewinnen, weil dann wäre die Message schon mal gelesen, dass es tatsächlich in Miami das einzige undefeated Team bleibt. Aber, ich weiß es nicht. 49ers ist für mich momentan eine ich habe keine Ahnung Packung. Wir haben Jimmy G, der leicht tüdelü, weiß ich nicht, spielt er nicht, angeschlagen. Ja, müssen wir gucken. Also das sind so Presseerklärungen, wo ich mir denke, so kann mir jetzt einer mal wirklich sagen, was er hat und kann mir mal einer sagen, spielt er oder spielt er nicht? Also das ist für mich momentan so das Fragezeichen an der Packung.
Ja, also ich denke nur noch ein T-Shirt wegen dir. A little bit of football.
A little bit of love. A little bit of football in my life ist auch super.
Ging ja sehr gut. Mir schreiben so viele Leute, was für T-Shirt-Ideen. Wenn wir alle T-Shirt-Ideen von euch umsetzen würden, hätten wir 500 Shirts. Wir müssen da ein bisschen...
Ist doch okay, mach doch.
Ja, aber jetzt hat der nächste Trey Lancelot. Lancelot?
Ja, nehmen wir.
Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es wird... Die Cardinals werden 5-0 stehen. Ich glaube, Arizona macht das zu Hause. Ja. Sie haben bisher einmal dort gespielt, haben auch gewonnen. Die Niners haben ihre beiden Siege on the road, also auswärts gewonnen. Aber wenn ich lese, dass wieder Mitchell questionable ist, Kittle ist questionable, Garoppolo questionable ist, vielleicht sogar mal was Gutes, weil ich gerne Trey Lance öfter sehen würde.
Ja.
Aber die Cardinals sind, glaube ich, gerade einfach eine Nummer zu groß. Und die Niners haben die letzten beiden Spiele verloren gegen die Seahawks und gegen die Packers. Ich tippe auf die Cardinals.
Meine Kolumne in der großen deutschen Tageszeitung mit 4 Buchstaben hat übrigens folgende Überschrift: Kyler ist geiler. Und er beschäftigt sich nur mit diesem Spiel. Und das ist genau der Punkt. Die einzige Chance und der einzige Faktor in dieser mathematischen Gleichung ist wiederum ein X. Und dieses X ist die Quarterback-Position. Du kannst dich als Defense der Cardinals perfekt vorbereiten auf das, was du weißt, was kommen kann, was kommen wird. Jetzt weißt du aber nicht, wenn jetzt Trey Lance kommt, spielen die ein komplett anderes Playbook. Dann musst du richtig kreativ sein als Defense-Koordinator und zwar im Moment adaptieren. Ich sag's mal so, es wird ein gutes Footballspiel oder es wird ein ganz schlechtes Spiel. Und das meine ich echt ernst. Wenn jetzt Trey Lance reinkommt und der gar nichts auf dem Rasen kriegt und das, was sich der Coach überlegt hat, nicht mit ihm funktioniert, dann kann das ganz schnell ganz hässlich werden. Dann steht er so 21-0, 21-0, 24-0. Aber ich glaube tatsächlich, es wird ein gutes Spiel, weil sie auf Augenhöhe kämpfen werden, speziell Manu Imano vorne. Aber ich glaube wirklich, dass die Cardinals das Ding gewinnen, so 26, 23, 29, 24, so in der Kategorie.
Kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo die Wahrscheinlichkeit doch höher ist, dass eines der beiden Teams wahrscheinlich am Ende im Super Bowl steht, weil die Buffalo Bills nach Kansas City müssen zu den Chiefs und die Bills stehen 3-1, rasieren gerade aktuell alles weg. 40-0 gegen die Texans, 43-21 gegen Washington, 35-0 gegen Miami, erste Woche gegen die Steelers waren sie noch gnädig. Die Chiefs mit Extremen, also wirklich, man wusste, die Defense ist dieses Jahr nicht die beste, aber extremen Defense-Problem, also so groß, dass man Mahomes schon Probleme hatte, daher zu kommen, das soll das heißen. Und die spielen jetzt gegen die Bills und die Bills sind komplett on fire. was passiert hier? Für mich gibt es zwei Optionen. Entweder Buffalo haut die komplett weg, also wirklich so, dass die Chiefs gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, und die müssen sich echt fragen, was machen wir jetzt mit dieser Season? Wir stehen dann wahrscheinlich 2-3, ist ein letzter. Oder sie kommen ganz groß zurück und Mahomes besiegt diese Buffalo Bills. Was glaubst du?
Nein. Nein.
Du sagst, Buffalo knallt die weg?
Ich sag Buffalo, nee, die knallt weg nicht. Ich glaube sogar, ich glaube so ein 30-27 Overtime.
Du bist heute aber auch in Schätzlaune, ne?
Ja, einen guten Lauf heute. Ja. Nein, ich glaube tatsächlich, es wird knapp, aber wir haben ja zwei T-Shirts. Wir haben ja, Josh zeigt es allen. Und dann haben wir ja ein T-Shirt, Bass. Wir brauchen Bass in Anlehnung an einen großartigen Hip-Hop-Song von Das Bo. Und ich glaube tatsächlich, dass Bass, der Kicker, macht den Unterschied. Es wird ein Duell auf Augenhöhe. 38-35, so ein Ding, weißt du? Also so 3 Punkte Unterschied. Aber die Bills gewinnen.
Ja, für mich sind die Bills auch Favorit, ist klar. Die spielen gerade einfach einen guten Football. Aber natürlich muss ich dann mit dem Underdog gehen, dass ich das mal sage über Kansas City. Die spielen zu Hause und ich glaube, die Defense wird ihre Probleme haben mit den Bills. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Das war teilweise, du siehst da auch Videos wie in der letzten Woche gegen die Eagles, wo sie zwar gewonnen haben, aber wo du siehst, Hurts adjusted irgendwas und die Defense der Chiefs weiß gerade gar nicht mehr, was passiert. Also es ist ganz strange, wie das sein kann, dass sie so lost teilweise sind. Ich glaube aber trotzdem einfach mal, Mahomes, Kelce, Hill, Magic, Gordon ist im Roster als active, Josh Gordon ist
alles gut, rede weiter.
Ich tippe auf Kansas City.
Kleine Anmerkung am Rande, was deinen Tipp angeht. Frag mal, wer die beste Passverteidigung der kompletten NFL hat. Buffalo. 56,1 im Rating und 5,5 Yards per Attempt. Erster. Allererster. Mit Abstand.
Gut, aber wann spielt Patrick Mahomes am besten Football? Es gab schon Playoff-Spiele, wo sie 24 Stunden hinten lagen und er in, keine Ahnung, 3 Drives die zurückgeführt hat. Ja, warte mal.
Hast du völlig, Schnuggi, ist alles gut. Bin ja völlig bei dir. Bin ja wirklich völlig bei dir.
Er hat mich Schnuggi genannt.
Aber weißt du, wer Druck kann ins Gesicht?
Jetzt hör mal auf.
Statistisch gesehen. Ich sag's ja jetzt nur.
Ja, wenn du mit Statistik kommst, komme ich mit sportpsychologisch, müssen die
Chiefs jetzt so machen. Nee, das ist mein Thema. Sportpsychologisch ist definitiv, also sportpsychologisch kannst du mich nicht treffen. Du kannst auch podcastpsychologisch mich heute nicht treffen. Also wenn einer ins Gesicht kann, dann Buffalo. Und,
ja, vielleicht hast du ja recht, aber ich bin heute auch wild unterwegs. Ich sag Chiefs.
4 Interceptions schon. 4.
Okay, wie viel wirft Mahomes, was sagst du? Ich sag eine.
Das war gegen Mr. Mills, ne? Das zählt jetzt nicht. Aber,
ich sag eine.
Eine?
Das ist, ja, irgendein Ball, den Edwards-Hilaire tippt und dann, ja.
Ja, dieses Rumgetippe, das wird auch immer mehr. Also die haben alle, glaube ich, viel zu oft Beachvolleyball geguckt. Ach übrigens, das wollte ich noch erwähnen. Rush-Defense, ne?
Jetzt hör mal auf, ist ja gut.
Bild, ne? Auf Platz 4. Also beste Pass-Defense und viertbeste Rushing-Defense. Das ist jetzt kein Nasebohrer-Verein. Also Billy Buffalo kann sich zu Recht freuen. Ich glaube auf jeden Fall, Andy Reid wird Hochdruck haben. Bluthochdruck. Weil läuft. Also nein. Also Bills. Bills.
So, wir haben am Montag ja noch eine neue Folge, wo wir dann in aller Ruhe über Colts Ravens reden können. Aber ich gebe gerne jetzt schon mal Stand heute einen Tipp ab.
Baltimore. Kaka.
Ja. Kaka. Das soll wahrscheinlich ein Rabe sein.
Kaka.
Oder ein Hufeisen, ich weiß es.
Dann hätte ich so gemacht. Aber ich glaube, das Pferd kommt sehr schnell zum Stehen.
Ja, also wir tippen wahrscheinlich beide hier auf die Ravens. Wenn natürlich einer von uns beiden im Tippspiel hinten liegt, vielleicht überlegen wir uns den Tipp dann nochmal. Aber ich glaube, das sollte eigentlich eine klare Nummer sein, ja. Baltimore.
So. Damit haben wir den Spieltag getippt, damit haben wir alle Nachrichten durch, wir haben den Urban, wir haben alles Urbane, wir haben alles fertig. Damit sind wir tatsächlich, also heute nur in Spielfilmlänge, 1,32, aber Montag kommt ja, also das wird lang. Dann bin ich wieder übermüdet und dann nach müde kommt blöd, kennt ihr, und dann werden wir wieder voll eskalieren.
So Carsten, jetzt ja. Kurz off-topic, ne? Du bist ja ein sehr, sehr guter Koch.
Ich nehme Lösung A.
ich werde heute Abend bei Twitch live mal wieder kochen. Und das mit einer Freundin von ProSieben, die bei TAF arbeitet, wo du eigentlich denkst, die müsste ja alle Gadgets kennen und jeden Trend. Und die kann aber auch scheinbar genauso gut kochen wie ich, also geht's so. Froni ist zwar auch da, aber die ist eher so, damit es nicht brennt, hat Feuerlöscher bereit. Wir machen Schweinefilet in eigener Champignon-Rahmsoße mit selbstgemachten Spätzle. Ich habe noch nie Spätzle selber gemacht.
Oh, Spätzle du? Ziehen ist schwierig.
Hast du schon mal gemacht?
Ja, meine Großmutter okay. hatte ja, habe ich erzählt, da unten schön Weingegend. Also Spätzle ziehen, puh, mein lieber Freund, das wird schwierig. Das wird schwierig.
Wieso denn? Hast du einen Tipp für mich? Du bist nicht komplett.
Ja, ich habe einen Tipp für dich. Lass sie es machen. Ich meine es echt ernst.
Okay. Also wir machen ne, selber Teig. Ich wusste gar nicht, aus Spätzle machst sind.
Ist der Teig fertig? Oder
nee,
ist
alles selber. Alles selber.
Dein Scheiß ernst?
Ich muss.
Alter, dann ess die um 23.50 Uhr.
Ist das so, dauert das so lang? Hm. Die Community ja. hat gesagt, ich muss selber machen.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein Spätzleblech, das hast du schon mal, ja?
Ich habe so eine Reibe oder was das ist?
Also so ein Blech, ja.
Ja, vorhin hat irgendwas mitgebracht, ja.
Genau, so. Also du brauchst eine Spätzle-Reibe. Das wird die, nochmal, die Spätzle werden immer direkt ins Wasser gerieben, das wisst ihr, ne?
Ja.
Okay. Es gibt auch alternativ eine Spätzle-Presse. Aber pass auf, also du nimmst einen Topf Wasser, dann nimmst du diese Reibe, dann reibst du den Teig über diese Spätzle-Reibe, dann die Nudeln direkt ins Wasser. So, ja. Das ist ganz wichtig. Wenn du das machst, wichtig ist immer das Verhältnis, also niemals mehr, wenn du 200 Milliliter Wasser hast, niemals mehr als 250 Gramm Mehl, sonst geht das Ding komplett in die Hose.
Oh Gott.
Okay. Komplett in die Hose.
Also nicht zu viel, ja?
Spätzle machen ist...
So schwer.
Sagen wir es mal so. Es sieht leicht aus. Das ist eine Sache, die kann auch echt Pisse in der Hose schief gehen.
Jetzt habe ich Angst. Okay. Ja, aber ich habe.
Die Champignon-Rahmsoße, das ist ja kein Thema. Machst eine Rahmsoße, setze an, Champignons vorher vielleicht ein bisschen in der Pfanne durchschwenken, dass die Röstaromen kriegen. Alles cool, alles fein. Schweinefilet im Ofen ist alles cool. Das ist, sind ja alles sekundäre Tätigkeiten. Aber Spätzle machen, das alter Falter, da gucke ich zu.
Oh mein Gott, ja, heute Abend 19:30 Uhr, da habe ich große Angst. Dann lasse ich Michelle das einfach machen und sage, die macht das dann schon irgendwie. Aber ich habe, Foli meinte, sie will nicht diese langgezogenen Dinger machen, sondern diese Knöpfle oder so heißt das.
Ja, die sind relativ kurz.
Okay.
Ey, langgezogene Spätzle, wo lebst du denn?
Hey, du hast gerade über so ein Langziehen gesprochen.
Ich habe nichts von Langziehen. Spul zurück, ich habe nichts von Langziehen gesagt.
Okay, dann habe ich mich verhört.
Wie lang werden die, wenn du die Presse, wenn du diese Reibe direkt über dem Wasser nimmst, vielleicht
werden.
Da ist halbe Zigarettenlänge.
Mehr okay, also wenn ich das überlebe, wenn ich nicht abgefackelt bin, dann können wir Montag wieder Podcast machen.
So, und das war jetzt das Ende. Grill den Spengemann. haben wir fertig. Ich habe gewonnen.
Gutes Format.
Was?
Gutes Format.
Gutes Format, ja. Ja, es ist definitiv, es ist so, wie es ist. Wir sind jetzt, und das meine ich ernst, wir sind jetzt raus.
Ciao Leute,
und,
schönes Wochenende.
Ich freue mich jetzt schon auf Spätzle kochen mit Mike Stieflagen. Das wird super. Und falls uns jemand von der Feuerwehr im Glockenbachviertel zuhört, ab 20 Uhr solltet ihr Bereitschaft haben. Definitiv. Definitiv. Oje. Weil es kann schief gehen, muss es aber nicht. So, wir sind raus.
Ciao, Leute. Carsten Spengemann.
Mike Stieflagen. Ist in der Haut. In der Haut. In der Haut. In der Haut.